Bin jetzt mal sehr gespannt, was ich für Stichworte kriege.
Ja, ich auch.
Ja, die Stichworte kommen jetzt von der anderen Seite. Sonst rede ich hier die ganze Zeit darüber, wie toll ich bin und dass ich
Flugzeuge
entführe.
Das ist ja super.
Und jammer rum wegen der Dinge, die mir gerade nicht passen. Das ist ja nicht der Sinn der Sache.
Na, mal gucken. Manchmal laufen die Gespräche ja komplett aus dem Ruder, wer weiß.
Ja gut, das kann ja in einem kreativen, positiven Sinne gerne passieren.
Na klar.
Was ich nur nicht mag, sind diese Laber-Podcasts. Es gibt ja fast nur solche, also fast nichts anderes.
Ja.
Und dann, ja, lieber Jan Böhmermann, na, gestern wieder das Klo verstopft. Ja, aber ich habe, während ich gepümpelt habe, noch mich gefreut, dass gleich eine Party ist. Und ich finde das zum Heulen. Also ich bin ja in den 70er Jahren aufgewachsen und dann kannte man so bestimmte Leute, die hielt man für prominent.
Ja.
Und die sah man dann einmal im Monat im Fernsehen, nicht öfter. Und dann hat man so manchmal gedacht, ach, ich wüsste jetzt ja schon gerne, was der heute Morgen auf dem Brötchen hatte. Aber mittlerweile werden wir nur noch mit diesem Brötchenbelag beschmissen. Und dann kommt aber nichts anderes. Dann kommen keine Infos, dann kommen keine erhellenden Synapsen, dann kommen keine Standpunkte, dann kommen auch keine Einblicke. Ich bin jetzt, ich offenbare jetzt hier meine merkwürdige Bedürfnispalette. Aber das sind alles Sachen, die würden mich interessieren. Was mich überhaupt nicht interessieren würde, ist, na, da ist vor deinem Haus auch ein Bürgersteig? Ja, das ist ja toll.
Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham.
Und trotz alledem, und jetzt sind wir mittendrin, will ich erstmal meinen Gast hier begrüßen. Wir sind schon mitten in der heißen Diskussion. Ich begrüße also den Schauspieler, Komiker, Synchronsprecher, Hörspielsprecher, auch Dozent habe ich jetzt erfahren.
Hildegard Knef. Das war jetzt so eine Hildegard Knef-Anmoderation. Frau Knef, Sie sind Autorin, Sie sind Bildhauerin, Sie sind Krokodilzüchterin, Sie sind Astronautin. Sie haben auch mal ein Makramee gemacht. Sie sind also auch bildende Körper. Ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Liebe Frau Knef, ja, ja, ja. Ich bedanke mich für diese schöne öffentlich-rechtliche Hildegard Knef-Begrüßung.
Sehr gerne, sehr gerne. Monty Arnold, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ja.
Vielen Dank.
Gut, aber letzten Endes ist jetzt, also wir versuchen heute natürlich das Niveau dann ein bisschen zu steigern oder nicht über solche Alltäglichkeiten zu sprechen, ja.
Zu welcher Zeit beginnt denn eigentlich jetzt für die Hörer des Podcasts unsere Aufnahme?
Also ich würde ja vor 5 Minuten starten, aber wenn Sie sagen, das will ich auf gar keinen Fall, dann müssen wir erst jetzt starten.
Nee, gerne schon, nur wir starteten dann ja in wildem Disput und Diskurs.
Ja. Das war aber großartig.
Wie würde das denn dann elegant gelöst?
Das habe ich schon. Ich habe es ja gerade elegant gelöst.
Ach so, das wird dann nach vorne geklebt.
Also ja, das mache ich auch manchmal. Es gibt sozusagen ein Intro und dann gibt's die Musik sozusagen. Mhm. Dann fängt er ganz normal an. Also dann gibt es das Intro, es ist der Prolog. Der Prolog, dann kommt das Intro und dann kommt der Hauptteil. Ja, so kann man vielleicht sagen.
Der Hauptteil ist dann, guten Abend, meine Damen und Herren.
Ja, okay. Ja. Der Hildegard Knef Teil ist dann der Hauptteil. Also da so. Aber das kriegen wir irgendwie hin und ich glaube auch die Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ich war jetzt nur neugierig.
Die verstehen das natürlich schon. Die freuen sich ja auch, wenn das nicht so angepasst ist. Also manchmal hat man, oder was auch bei manchen Podcasts passiert, ist, dass sozusagen der Prolog auch langweilig ist. Also da wird irgendwas rausgeschnitten.
Ja, das passiert bestimmt.
Was auch keinen Menschen interessiert, aber trotzdem ist das der Prolog und dann fängt das Intro an und dann hat man schon gar keine Lust mehr. Oder man hat halt richtig Lust, je nachdem, wie man tickt.
Ja. Ja, je nachdem, wie man drauf ist. Es gibt ja Leute, die also, ich könnte Sachen erzählen.
Nein, ich glaube, dass man wenn man auch einen gewissen Fankreis hat und so, ich glaube, dass man immer so ein bisschen dass man in seinem Habitat etwas schwimmt. Also egal, ob man einen Podcast macht, ab einer gewissen Größe an Prominenz, ob man einen Podcast macht oder ein Musikstück oder was auch immer, es gibt immer so diese Entourage, die man so um sich herum sammelt, die immer alles hören und alles gucken, was man macht.
In einer leichten Abwandlung eines Ausspruchs von Oscar Wilde, es gibt kein Ding, das zu haben sich lohnt, außer einer gewissen Größe an Prominenz. Dann ist natürlich vieles leichter.
Das stimmt. Aber das hat sie letzten Endes, weil ich habe ja jetzt gesehen, sie haben auch einen Blog Ja, Sie haben ja einen Bock. Ja. Das ist ja fast schon was ganz altmodisches, kann man sagen.
Ja, diesen Vorwurf muss ich ertragen können.
Aber an selber einen Podcast zu machen, da haben Sie noch nie dran gedacht.
Selbstverständlich habe ich daran gedacht. Ja. Es ist aber so, dass ich tatsächlich, das ist unterschiedlich. Ich bin in vielerlei Hinsicht solistisch veranlagt. Es gibt Dinge, wenn ich die mache, habe ich gerne meine Ruhe und bin gerne für mich. Aber wie ja schon die Operette sagt, lieben kann man nur zu zweit. Und ich bin für mich zu dem Ergebnis gekommen, einen Podcast machen kann ich auch nur zu zweit. Und natürlich könnte ich jetzt einige mehrteilige Essays aus meinem Blog dann auch mal zusammenräumen und einmal einlesen. Das wär, finde ich auch alles gut, wenn es zu dem Podcast, wenn es ihn denn gäbe, passen würde. Aber ihn auf die Schiene zu setzen, und das muss man dann ja auch regelmäßig machen wollen, ich glaube, da müssen wir uns gar nicht streiten, da sind wir, glaube ich, derselben Meinung. Auch Sie werden überlegt haben, bevor Sie dann den Podcast angeschoben haben, kann ich denn das überhaupt mehr als dreimal machen, ohne dann ständig, dass es große Löcher gibt, die immer größer werden, so wie bei den Haaren und bei den Zähnen. Aber dann hatten sie natürlich schon die andere Sache vorher laufen. Aber über sowas denkt man natürlich nach, wenn man nicht irgendwie rumhühnern will. Hm. Und ich wäre froh. Es gibt natürlich in meinem sozialen Umfeld Menschen, viele davon reden auch schon gar nicht mehr mit mir, weil sie Angst haben, ich fange schon wieder da an ihnen herumzugraben. Ich kenne ja wirklich Leute, das wären traumhafte Sachen, die wir da machen könnten. Aber die haben dann eben leider ein eigenes Leben und vielleicht auch ganz andere Hobbys, die ihnen noch wichtiger sind. So viel wollten sie gar nicht dazu hören. Aber das ist tatsächlich der Grund, warum die Idee bisher nicht umgesetzt worden ist, einen Podcast zu machen.
Doch, ich lausche Ihnen sehr gespannt und kann bestimmt noch was lernen. Das Ding ist ja das, ich habe ja auch gemerkt, an was viele Podcasts wirklich kranken, ist ja manchmal, dass es immer zwei, die immer die gleichen Leute machen. Das war so ein bisschen das, wo ich auch bei diesem Podcast gedacht habe, das muss irgendwie ein bisschen anders sein, weil dann kommt man schnell in dieses, über was reden wir denn jetzt? So, ja. Und dann kann man natürlich tagesaktuell, tagespolitisch oder was auch immer machen. Aber dann hat es auch nicht so eine lange Haltbarkeit, finde ich immer. Und ich finde es ja auch ganz gut, wenn man das
vielleicht... Dadurch, dass es zwei sind?
Ja, dadurch, dass man dann überlegt, was man... Also das würde ich Ihnen jetzt nicht unterstellen, weil Sie bringen ja auch noch...
Nee, ich frage jetzt auch ganz unschuldig, ohne mich da irgendwie aufzublasen.
Also Ihnen würde ich ja so eine gewisse Komik und Entertainment-Faktor... Ich bin ja schon hier hoch amüsiert, auf jeden Fall. Das würde ich mir wahrscheinlich dauernd anhören. Aber wenn es darum geht zu sagen, okay, wir reden jetzt mal über das, was jetzt gerade heute, gestern passiert ist auf dem Welt...
Ja, Moment. Wenn das Reden darüber, was gerade jetzt passiert ist, in der... Bürgersteigbegutachtung im Veilchenweg 9 besteht, dann ist es ja sofort langweilig für mich. Ich bin jetzt auch so ehrlich. Wenn aber darüber geredet wird, also ich erfinde das jetzt, was ist denn davon zu halten, dass Christian Thielemann jetzt eine Rockband gründen will, dann hat das einen feuilletonistischen Wert. Naja, Wert ist erstmal schon wieder wertend. Nee, dann hat das eine feuilletonistische Struktur und dann kann mich das theoretisch in 5 Jahren immer noch interessieren. Ja. Wenn ich über Rockbands nachdenke oder über Crossover oder über Herrn Thielemann oder worüber auch immer. Und dann ist das überhaupt nicht veraltet, sondern dann ist das einfach nur nicht mehr mit dem tagesaktuellen Aufhänger versehen oder mit dem Jubiläum oder was auch immer man dafür Gründe hat. Aber Kulturbeilagen kann man ja auch nach 20 Jahren noch lesen und dann sind die auf eine andere Weise spannend. Während das Dummgelaber, ja, ich war wieder im Supermarkt und ich stand schon wieder in der Kasse, die am langsamsten war. Ja, und kein Parkplatz vorm Supermarkt gekriegt. Ach, ihr kennt das ja. Dann kann ich ja auch in eine Comedy-Veranstaltung gehen, da höre ich denselben Scheiß. Also das hat ja nun überhaupt nichts.
Ja.
Nee, das hat überhaupt keinen Wert. Überhaupt keinen. Die Leute, die dann da lachen oder das witzig finden, die lachen ja auch gar nicht und die finden das ja auch gar nicht witzig, sondern die wissen, ja, jetzt sind wir dran, jetzt guckt er doof, jetzt müssen wir... machen. Und die Leute neben mir machen es ja auch. Und dann entsteht so ein komisches, applausartiges Geräusch im Saal. Das ist genau
aber,
das,
aber
was,
es gibt,
ohne,
es, ja.
was aber, ohne diesen Geräuschteppich bei Podcasts passiert.
Ja, den könnte man natürlich noch nachträglich einfügen. Ja.
Um Gottes Willen. Das ist im Fernsehen ja schon so eklig.
Das müsste ich mir mal überlegen, dass wir das einfach machen. Nach allem, was sie immer sagen, mache ich so riesige Lacher rein.
Gerne, aber beim nächsten Podcast dann. Und für die weiteren gerne auch.
Ja, ich überlege ja.
Nein, aber bitte, natürlich bitte, nicht. Bitte nicht bei unserem.
Aber jetzt
nicht
bei,
mal als Witz.
Nee, auch nicht als Witz mache ich das. Das mache ich sowieso nicht. Aber bei jetzt, was Sie sagten, eben bei so Auftritten, bei so echten Auftritten jetzt, da, es muss doch aber auch noch Comedy geben, wo die Leute freiwillig lachen, oder?
Ja, freiwillig ist das ja.
Ja gut, aber aus dem Bauch heraus. Also aus
nee,
dem,
das, nee, das ist ganz selten.
Das selten.
Also wenn Helge Schneider auftritt und dann die Leute wiehern, wenn man ehrlich ist, merkt man schon an der Qualität der Reaktionen, dass das echt ist. Nein, aber die wollen wir jetzt wirklich über Philologie reden? Ich finde das toll, aber es ist so ein Thema, da würden meine Freunde
Sie,
jetzt
Sie müssen,
Scharen ja. den Raum verlassen.
Sie, also, Sie müssen immer überlegen, wenn Sie sich selber jetzt zuhören, was Sie ja im Grunde zwangsläufig auch tun, ob Sie jetzt abschalten würden beim Podcast.
Nee, also ich nicht, aber ich, ja. bin da kein guter Maßstab. Ich bin nicht Volkes Stimme oder Volkes Ohr in der Beziehung. Aber lassen wir das. Nein, ja. Also die deutsche Sprache hat ja diesen wunderschönen, diese Redewendung, die wir auch, glaube ich, schon gebraucht haben heute. Ich muss lachen. So wie ich muss niesen. Das kann man sich in dem Sinne nicht aussuchen. Also wenn man jetzt wirklich, wenn der Nieser jetzt rauskommt, gut, es gibt Leute, die können sich die Nase zuhalten, dann gibt es so ein implodierendes, so ein Geräusch und dann stehe ich immer daneben und bin ganz beklommen.
Ja. Weil, wie niesen Sie denn? Es gibt ja verschiedene Nieser, es gibt ja diese
Lauten. Ja gut, das entwickelt sich dann so. Meistens, ich gebe zu, ich bin viel im Homeoffice und so, ich habe viel meine Ruhe, was ich sehr schön finde und dann lasse ich das raus und freue mich über den Widerhall. Im entfernten Badezimmer kommt sogar noch was zurück durch den Flur. Aber ich mache das jetzt deswegen natürlich nicht, wenn ich unter Leuten bin, dann schaffe ich es meistens gerade noch ein Taschentuch vor die Nase zu halten.
Ja, es gibt aber auch diese Nieser, die machen nur so.
Ja, genau. Ja. Die halten sich die Nase zu und der Nieser passiert ja, nur er geht dann nach innen und dehnt irgendwelche inneren Organe, die das gar nicht wollen. Und das ist natürlich sehr viel höflicher, gar keine Frage. Ich bin aber umgekehrt, wenn neben mir jemand niest und in ein Taschentuch niest oder meinetwegen in die Armbeuge und das ist zu hören, bin ich ja nicht angepisst, sondern ich weiß, wir alle irrende Wesen haben das manchmal.
Ja,
so.
Ja.
Aber jetzt mal zurück zum Thema.
Ja.
Lachen müssen heißt, streng genommen, und deswegen hat der Volksmund diese Formulierung gewählt und ich finde sie großartig, es gab von Rotraud Schindler gab es mal so ein Snippet bei Radio Luxemburg. Immer wenn ihnen langweilig war, haben sie das eingeblendet. Das fällt mir gerade so ein. Und da sagte sie immer, jetzt muss ich lachen, Entschuldigung. Und so, ich sitze in der Comedy-Veranstaltung. Ich muss irgendwas Schlimmes verbrochen haben. Ja. Irgendjemand hat mich dahin gebracht. Und dann sagt der Comedian, den ich in Anführungszeichen gesetzt wissen will, sagt dann auf der Bühne, ja, meine Freundin, ja, nach dem Motto, ihr habt doch bestimmt auch schon mal eine Freundin irgendwo gesehen. Und dann sind die Ersten schon, ja, genau, ja, Freundin, ja, das Wort kenne ich, ja. Und dann kommt irgendwas Saublödes. Ja, die Frauen, ich kann euch sagen, ja, ja. Und dann kommen schon wieder Lachhustgeräusche. Diese Leute müssen doch nicht lachen, die wollen es ist auch in Ordnung, sie dürfen es, alles wunderbar. Es hat aber überhaupt nichts mit Humor zu tun, also mit dem tätigen Ausüben eines humoristischen Berufes, der mich in die Lage bringt, dass gegen meinen Willen, so wie wenn ich gekitzelt werde, es aus mir rauskommt. Und jetzt kommt's, das ist jetzt wirklich ziemlich irre, was ich jetzt sage, aber es ist die nackerte Wahrheit, die Komiker, Comedians, Humoristen, Satiriker, Komödianten, was auch immer, die ich liebe und es gibt viele, 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 viele. Einige ganz wenige laufen auch noch rum und habe ich kennengelernt und mit ihnen gearbeitet. Die machen mit mir genau das. Die tun etwas und ich, ob ich will oder nicht, also wenn ich nicht gerade in tiefer Trauer oder Verstörung bin oder jetzt bleiben wir mal auf dem Teppich, dann kann ich und dann will ich es auch gar nicht verhindern und dann muss ich lachen, wie das alte, liebe Wort, das wir im Alltagsgebrauch kennen, es sagt. Ich glaube, die Franzosen sagen rire jaune. Was auch immer das bedeuten soll. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, was da so heute unter dem riesengroßen, dicken, fetten Comedy-Buchstaben und Entertainment, Unterhaltungsbuchstaben, nichts hat es damit zu tun. Mir haben manchmal so junge Kollegen, befreundete Kollegen, die ich auch sehr mag und so, also Kollegen jetzt im weitesten Sinne gar nicht mal Kabarettisten oder Comedians, sondern junge Darsteller, Unterhalter, wie auch immer, zeigen mir dann, ich habe keinen Netflix, ich persönlich, zeigen mir dann auf Netflix oder auf Amazon Prime diese rockkonzertartigen Weihefestspiele, wo dann irgendwelche unrasierten, schludrigen Typen, die sich ganz toll finden, wenn sie sich nicht mal kämmen, bevor sie auf die Bühne kommen, weil das so cool ist, wenn du als 40-Jähriger wie 50 aussiehst, dann musst du ja auch gelebt haben. Und dann, hey, und dann werden die da minutenlang abgebrüllt, bevor sie auch nur ein Wort gesagt haben. Ich würde das auch gerne erleben. Ich würde auch gerne mal so rauskommen, so mit tropfendem Morgenpimmel und dann jubeln die da erstmal eine Viertel. Ja, das würden wir alle gerne. Aber ich sitze dann vor dem Bildschirm und schäme mich fremd. Jetzt leistet doch bitte erstmal was. Jetzt macht doch mal einen einzigen Gag, den ich gut finde. Und dann passiert Folgendes, dann sagen sie einen englischen Satz. Der junge Mann neben mir, meistens sind es Herren, auf dem Sofa lacht dann. Und dann gucke ich ihn an und es war dann aber kein wirkliches Lachen müssen, sondern ein ja. Es war dann so ein Geräusch, das mir sagt, ich stimme zu, dass mir jetzt eine hörbare Geste entweicht, der abzulesen ist, dass ich dem Act, der da gerade läuft, meine Publikumsbejahung gewähre. So, es ist ein komplett bürokratischer Vorgang.
Die Gunst, also
wenn ich jetzt nicht lache, dann bin ich muffig oder dann habe ich eigentlich gar keine Lust und dann könnte man denken, wieso sitzt der überhaupt hier, wieso hat er jetzt nicht eine Cartoonserie angemacht oder was auch immer. Und das ist uns allen so drin, also in mir nun nicht, aber normalen Menschen ist das so drin, das ist ja auch ganz nett. Es gehört ja auch zu den Tugenden des Alltags, dass man, wenn ein Scherz gemacht wird, den vielleicht auch beantwortet. Aber das hat doch in unserem Beruf überhaupt nichts verloren. Hm. Ich bin zu Comedy-Veranstaltungen gegangen, wegen des jungen Kollegen, habe ich mir dann, wenn er dann mal irgendwo seine ersten Auftritte hatte, hat er mich mitgenommen. Dann kommen doch diese Leute wirklich raus und sagen, ja, also wenn er das jetzt scheiße findet, was der da sagt, dann lacht mal trotzdem. Also nee, so hässlich wurde das nicht formuliert. Das wurde dann natürlich sehr, das muss ich mich zusammenreißen, dass ich nichts an der falschen Stelle blödele. Die haben wirklich gesagt, sinngemäß gesagt, also das ist jetzt, das meiste ist wahrscheinlich Schrott, ich habe es ja auch noch nicht gesehen, aber lacht mal trotzdem. Damit die, ja, das meine ich ernst. Das ist jetzt wirklich kein Joke am Rande oder keine launige Formulierung. Können Sie sich vorstellen, meine Damen und Herren, die mir jetzt zuhören, wie man sich als Mensch, der vor 40 Jahren, im November sind es wirklich 40 Jahre, zum ersten Mal auf eine Bühne ging und wirklich Leute zum Lachen bringen wollte, der das danach viele Jahre lang gemacht hat und der dann, liebe Frau Knef, keine Malerin und keine Krokodilforscherin ist, der aber dann in diesen Mediendingen geblieben ist und dann da so seine verschiedenen Dinge gemacht hat. Wie der empfindet, wenn er so eine Anmoderation hört, da fällt mir doch alles runter. Da habe ich doch wirklich das Gefühl, ich bin in einem Hirnlazarett. Das ist doch grauenvoll. Und dann, ich gebe es zu, es ist ja jetzt eh nicht mehr abzustreiten, dann regt mich das auch auf. Also ich pöbel dann da nicht rum und ich bin auch nicht den ganzen Abend muffig, aber ich weiß mal wieder, was die Stunde geschlagen hat und auf welchem Planeten ich lebe und in welcher Gesellschaft ich lebe und was eigentlich Entertainment heute in der Praxis bedeutet. Nicht das Geringste nämlich. Und ich finde diesen Beruf wichtig, ich finde alle diese Berufe wichtig und deswegen, zumal es ja auch Kohle dafür gibt, ja, dann macht doch bitte auch was für euer Geld. Wenn alles andere Argumentieren jetzt zu abgehoben klingt, ist ja vielleicht dieses, liebe Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, dann arbeitet doch wenigstens mal was. Und macht doch einen kleinen Witz, bevor hier minutenlang gebrüllt wird. Ja, aber ich bin doch schon berühmt. Ich habe mich doch schon extra 5 Wochen lang nicht gewaschen und rasiert. Ja, aber trotzdem, ich finde es einfach, es bringt mich schlecht drauf, wenn ich erstmal minutenlang dieses Gebrüll höre. Wie bei Wetten, das und so, wenn das mal wieder eingestellt wird.
Na gut, aber das ist ja auch schon, also da muss man ja auch wieder sagen, Thomas Gottschalk hat ja früher schon wahrscheinlich auch diese Standing Ovations oder so bekommen, oder? Wenn die dann.
Aber es hat sich anders angefühlt. Ich habe das tatsächlich mir angeguckt, ich gebe es zu, ich habe mir die Mühe gemacht und es ist ihm selber ja auch nicht angenehm. Also er hat total so geguckt, als wollte er jetzt sagen, da müssen wir jetzt wohl alle durch. Nee, wir müssen das jetzt auf dem Nebenschauplatz uns auch nicht verzuppeln, aber.
Ja, also Folgendes, ich weiß nicht, ich will das auch nicht zu politisch werden lassen, was das betrifft, aber ich hatte irgendwann den, auch er sagt von sich auch Komiker, Kabarettist Helmut Hoffmann. Den, vielleicht kennen Sie den, der macht den Hans-Hermann Thielke auf
ach,
der Bühne.
Ach, der ist das, ja.
Ja,
die,
genau.
Die Thielke-Figur ist mir natürlich
dieser Postbeamte.
Seit vielen Jahren ein vertrauter Anblick.
Der macht das ja schon relativ lange auch, ja. Und er sagt, was halt heutzutage so passiert oder was er so manchmal beobachtet, wenn er auf der Bühne steht, das hat er auch im Interview eben gesagt, ist, dass junge Nachwuchsleute, Comedians, gehen auf die Bühne, machen irgendeine Nummer, auch, und auch wenn die schlecht ankommt, zucken sie dann hinter der Bühne sofort ihr Handy und posten, was für ein geiler Auftritt das war.
Ja,
das ist doch egal wie der Auftritt war. Das heißt,
dieses widerlich.
Gut verpackt ist halt verkauft. Ja, so ein
da kommt mir doch die Weihnachtsgans vom Vorjahr hoch. Nein, ich finde das einfach ekelhaft. Ich finde das ekelhaft.
Aber es ist Zeitgeist vielleicht auch. Das meint,
ja, das also, ist mir wurscht. Das ist mir wurscht. Nee, das bringt doch nichts.
Weil halt heute.
Wir müssen jetzt nicht. Wir müssen uns jetzt nicht überlegen, was das Wort Zeitgeist schon alles beinhaltet hat in den letzten Jahren. Nein, Schluss jetzt. Das ist widerlich.
Ja, es mag sein. Oder es ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig.
Dieselbe Geschichte hat mir übrigens mein Kollege Sebastian Krämer erzählt, als der mal wieder in irgendeiner solchen Institution war, wo er dann auch sagte, eigentlich passe ich da gar nicht rein, aber die bitten mich manchmal. Da hat er mir genau dasselbe erzählt. Und da musste ich an Folgendes denken. Jetzt erzählt Opa vom Krieg. Ich habe eine wunderschöne Zeit miterleben dürfen. Mhm. Also es gibt ja nun durchaus Sachen, für die ist man dankbar und da sagt man sich, das war toll. Und zu diesen Dingen, es gibt eine kleine Handvoll gehört, damit hat der ganze Ärger ja angefangen, der Quatsch Comedy Club in Hamburg. Ich war von Anfang an dabei, da waren wir nur so fünft und so. Das wissen Sie natürlich alles, ich ordne es nur kurz ein. Hamburg 1992. Also wir hatten zwei Aufführungen in der Kantine des Schauspielhauses. Und dann hatten wir, ich glaube, es war ab dem dritten Mal, hatten wir dann die Möglichkeit im Mojo Club, einem nicht mehr existierenden wunderbaren, wunderbaren Club, mit einer Atmosphäre, die kann ich gar nicht in Worte fassen. Und da haben wir Folgendes gemacht. Ich mache es mal ein bisschen kürzer, ich merke schon. Das Entscheidende ist Folgendes. Wenn wir von der Bühne, jetzt komme ich wieder zurück zu meinem Töpfchen. Wenn wir von der Bühne kamen, selbst wenn wir Handys gehabt hätten, die damals noch nicht erfunden waren, und das schwöre ich, beim Augenlicht meiner nicht existierenden Kinder, dann hätten wir trotzdem das gemacht, was wir damals wirklich gemacht haben. Wir haben uns sofort hingesetzt, haben unsere Zettel rausgeholt, wo wir unsere Notizen hatten und haben die Sachen aktualisiert, die während des Vortrags, den wir gerade gemacht hatten, dieser 10 Minuten, da hatte ich doch eben eine spontane Idee. Scheiße, was war denn das? Ich komme doch nicht mehr drauf. Da habe ich doch irgendwas gesagt und alle haben Mist. Und dann sind so Pointen auch einem nicht mehr eingefallen. Und dann hat man sich geärgert, wie Otto Waalkes in seinem wunderbaren Skat-Sketch. Und ärgern. Und dann, das fällt mir ein. Das ist nicht so toll wie das andere, was ich vergesse. Aber das schreibe ich jetzt ganz schnell da rein. Und überhaupt, ich könnte doch diesen Anfang weglassen und kann das doch hierhin machen. Und das war eine Atmosphäre von Kreativität. Und man hat sich eben überhaupt nicht darum geschert, wie geil das angeblich war, was ich auch in Ordnung finde, wenn man es sich mal verdient hat. Nein, es ging uns darum, dass der Sketch, wenn wir ihn jetzt in der zweiten Aufführung heute Abend dann nochmal machen oder dann morgen nochmal in der dritten, dass er dann besser ist. Und natürlich reiner Eigennutz, wir wollen ja auch unsere Lacher haben, aber wir wollten die Lacher eben nicht nachgeschmissen kriegen. Wir wollten sie nicht geschenkt haben und wir wollten sie auch nicht zu Unrecht wie ein Dieb in der Nacht irgendwo hinschleppen oder in irgendwelche blöden Netzwerke stellen.
Hm.
Und wenn ich mich jetzt ein bisschen arrogant anhöre, der alte Herr Arnold, ganz schön arrogant gegenüber den jungen Kollegen. Ja, zum Kuckuck! Ja, ich bin arrogant und ich habe Gründe und ich hoffe, ich habe es gerade geschafft, die irgendwie klar zu machen.
Durchaus. Also bei mir auf jeden Fall kommen Sie damit gut an. Ich finde es auch spannend.
Das müssen Sie nicht sagen, junger Mann.
Wir sind fast eine Generation. Fast. Gerade so.
Ja, habe ich mir es doch gedacht.
Ja, 10 Jahre, glaube ich, oder? Ist das nicht 10 Jahre eine Generation?
So nee, ich glaube, es sind 20, aber dann ist
dann
ja
sind
ja
wir nicht
Jahre
eine Generation.
Aber dann werde ich doch junger Mann sagen dürfen.
Ja, absolut.
Marlene Dietrich hat zu Maximilian Schell, glaube ich, auch junger Mann gesagt.
Ja. Das ist durchaus legitim. Ist das denn im, sagen wir mal, im Kabarett, Also wenn man jetzt mal Comedy und Kabarett unterscheidet, in Deutschland...
Einfach mal historisch unterscheidet, ne?
Ja, oder historisch unterscheidet. Ja, ja. Ist das im Kabarett was anderes? Ist die Reaktion des Publikums im Kabarett eher gerechtfertigt? Weil da, oder ist da sogar noch mehr der Humor aus, als Reflex aus dem Bauch heraus? Und das Lachen
Zwei Dinge dazu. In einem Punkt hat sich nichts geändert. Diese Mechanismen, blöden Quark zu reden, der nichts mit Lachen zu tun hat und da auch gar nicht drauf hinläuft und dann trotzdem diese Geräusche zu kriegen, das hat es im Kabarett auch gegeben. Das war auch widerwärtig. Also, die Angela Merkel, ja, ja, ja. Oh, ich weiß, wer Angela Merkel ist. Dann bin ich ja doch nicht so doof, wie ich immer denke. Und dann, also es war insofern ein bisschen ehrlicher, als die Leute sich ja wirklich gefreut haben. Hm. Also die machten dann Lachgeräusche aus Dankbarkeit, weil ihnen der Kabarettist einen Namen genannt hatte, den sie auswendig kennen. Und man musste dann, also jetzt sind die 10 Jahre vielleicht schon wieder relevant. In der Helmut-Kohl-Ära war das ja ganz grauenvoll. Man musste ja bloß in diesem, unserem Land sagen. Und Schon kriegte man in der FAZ eine Belobigung, was für messerscharfe Satire mit spitzer Feder. Und Kohl nachzumachen war ja kacke leicht. Also selbst wenn man das ganz schlecht machte, wusste ja sofort jeder, wen man meint. Und es gab damals, ich war ja schon dabei, es gab damals 3 Kollegen, die sich als Helmut Kohl Lord Oberscharfnachahmer einen eigenen Pantheon mit dem Spachtel um sich herum aufgekleistert haben und die sich dann immer gegenseitig beargwöhnten. Ich nenne die Namen jetzt nicht. Und dabei hat jeder Idiot das gemacht. Und sofort galt man als Kabarettist, galt man als tagesaktuell und relevant. Was habe ich gemacht? Ich habe damals Louis de Funès nachgemacht, aber nicht einfach nur, ich mache jetzt Louis de Funès, sondern ich habe mir natürlich eine Geschichte ausgedacht, wo ich reale, aktuelle Figuren aus dem Leben, aus der Medienlandschaft mit diesen alten Nasen, mit Daffy Duck und Miss Marple, Dialoge, fand ich einen witzigen Ansatz. Und dann habe ich irgendwann, das muss 30 Jahre her sein, habe ich eine Szene gehabt, da hat dann Louis de Funès, nein, doch, also ich habe die Maxi-Single gemacht. Wer? Sie? Ich? Ja? Nein? Doch? Zweite Strophe. Wer? Sie? Ich? Ja? Nein? Doch? Und heute ist das eine Redewendung. Nein? Doch? Damals wurde ich dafür nach der Vorstellung vom Kritiker beschimpft. Es passiert so viel Schlimmes in Bonn und sie machen Daffy Duck nach. Und dann kriegte ich nicht mal einen Verriss. Ich habe nicht mal eine Besprechung gekriegt. Es existieren ganz wenig Verrisse von mir. Gibt ein paar natürlich. Nicht, weil ich so wenig schlecht gefunden wurde von Kritikern, sondern weil die Kritiker die darwinistische Ansicht hatten, dass ich in einem Haus wie dem Mainzer Unterhaus, wo hier ständig harte, ehrlich arbeitende Kohlwitz-Kabarettisten im Schweiße ihrer Füße und Aufbietung all ihrer Kräfte und riskierend, dass sie üble... Also Shitstorm war ja noch nicht erfunden. Und dann komme ich und bin der Meinung, ich erzähle auch was vom Alltag und erzähle auch Dinge. Ich war ja auch einer von den Ersten, die sich dann outen wollten auf der Bühne, weil es anders irgendwie auch nicht ging. Und das Mainzer Unterhaus hat das zum Glück erlaubt. Ja, scheiße, das interessiert doch keine Sau. Und sowas ist natürlich, macht mich natürlich nicht gerade milde, wenn ich dann heute mir diesen Saustall angucke. Was ich mit Saustall meine, habe ich ja wortreich erklärt. Ich will das jetzt auch gar nicht über diesen Begriff hinausziehen. Ja, aber jetzt kommt die Pointe dieses Vortrags. Ich weiß, ich rede sehr lang. Jetzt kommt die Pointe dieses Vortrags. Wenn ich einfach nur ein Fan des Comedy-Kabarett-Bereichs wäre, wenn ich einfach nur jemand wäre, der sich gerne zum Lachen bringen ließe und hätte einen ganz anderen Beruf und würde mir das dann angucken, würde die Komiker kennen, die es wirklich schaffen bei mir und würde dann dieses Elend da heute sehen, dann wäre ich ganz genauso stinkig. Das, ich weiß nicht, ich kann es auch nicht beweisen, aber ich schwöre, so wäre es, weil es mir einfach gegen den Strich geht. Und wenn jetzt, die Comedy gibt es jetzt seit 32 Jahren unter diesem Begriff, wenn man jetzt sagen könnte, naja, aus diesen vielen schlimmen Shows, wo am Anfang die Moderatoren rauskommen und sagen, ja, ihr müsst jetzt lieb sein zu dem, wie heißt da der Nächste, na, wo habe ich den Zettel? Und dann kämen, keine Ahnung, einmal alle 5 Jahre käme da ein ganz, ganz großer, wirklich witziger oder witzige, dann wäre ich ja, mein Gott, dann muss man das akzeptieren. Aber jetzt sage ich einfach gar nichts mehr an dieser Stelle. Jetzt denkt euch bitte euren Teil. Mhm. Dass ich über irgendjemanden lachen muss, der sich da in den letzten Jahren in diesem Mulm, den ich eben beschrieben habe, der noch nicht ganz so lange existiert, sagen wir mal in den letzten 15 Jahren, dass sich in diesem Mulm jemand etabliert hätte, dass aus dem jemand hervorgegangen wäre, herausgekommen wäre, der mich auch nur ein einziges Mal zum Schmunzeln gebracht hätte. Fehlanzeige.
Ich finde
nicht
ja,
die Bohne.
Naja, ich stimme Ihnen da schon zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich meine, ich habe ja auch, habe ich ja vorhin erwähnt, in meiner Filmtalkshow auch mit vielen Kabarettisten, Comedians zu tun. Also ich will jetzt gar nicht persönlich in der diese armen Menschen, die mit mir schon länger zusammenarbeiten, da angreifen. Und ich respektiere auch sehr stark, was sie machen. Aber es ist auch immer ein so ein bisschen Tabuthema letzten Endes. Also ich weiß, ich meine, ich kann ja auch bei dem einen oder anderen ein bisschen da hinter die Kulissen blicken, weiß auch, was damit verbunden ist, die Arbeit, vielleicht der Stress, ein neues Programm zu schreiben und diese ganzen Geschichten, ja, also immer zu liefern auch, immer liefern, liefern, liefern.
Ja, aber wir haben uns für diese Sache entschieden, wir haben uns für diesen Beruf, von dem wir wissen, dass es diese Beobachtung von außen gibt, ja, sehr bewusst entschieden. Es ist ja sogar Prominenz, wenn ich das jetzt mal ganz grob als sehr, sehr wackeligen Begriff nehme, ist ja damit verbunden, dass wir nicht nur von unserem Hausmeister und unserer Untermieterin gesehen werden, wenn wir ein trauriges Gesicht machen.
Ja.
Also ich habe diesen Deal damals in bescheidenem Maße, ich war ja eine Subkulturfigur, ich bin ja nun nie berühmt geworden, aber da habe ich das ja auch gehabt. Von meinem kleinen Mäusekino aus war ich natürlich auch in dieser Lage. Ja, jetzt musst du dich natürlich auch wenn du dich zeigst, musst du natürlich auch den Eindruck machen, dass du da flott zu Fuß bist. Aber das haben wir uns doch alle, glaube ich, ganz reiflich überlegt.
Ja, ja, aber man kommt natürlich dann ein bisschen in diese Bedrängnis, dass man natürlich dann teilweise eben, oder das ist ja auch das, was Sie jetzt die ganze Zeit angesprochen haben, man schaut sich halt die Dinge an und man findet es aber eigentlich nicht lustig, aber es ist halt dauernd da, also es ist halt sehr präsent, sagen wir es mal so, ja, egal was man jetzt anschaltet, also wenn man sich vielleicht dafür interessiert, jetzt, ich habe eine Tochter, die interessiert sich jetzt nicht so stark dafür, ja, die oder hat vielleicht andere Vorbilder, vielleicht gibt es ja auch mittlerweile eben, das meinte ich auch, es gibt ja auch eben eine neue Generation, es gibt TikTok und Konsorten.
Ja, das ist ja ein ganz anderes Medium, das auch ganz anders funktioniert. Ich habe mich ja, jetzt gerade aufgeregt über Leute, die genau das nicht liefern, wofür sie sich bezahlen lassen.
Ja, genau.
Eine Fußnagel-Selbstlackiererin, 11 Jahre alt, Millionen verdient mit so einem Video, finde ich das natürlich abseitig und ganz und gar grauenvoll, aus Gründen, die sich jetzt jeder denken soll. Neid ist es übrigens nicht, ich lebe in bescheidenem Wohlstand. Aber darüber habe ich mich jetzt gerade gar nicht aufgeregt, weil von diesem Mädchen wird offensichtlich verlangt, dass sie den Pinsel sauber auf ihre Zehe kriegt und das hat sie ja offenbar geschafft. Und dass sie dabei wie eine 11-Jährige aussieht und nicht wie ich. Wir wollen jetzt keine Einzelheiten ausbreiten. Darüber rege ich mich nicht auf. Ich rege mich darüber auf, dass jemand genau die Sache, die er vorgeblich für Geld jetzt machen wird, nicht tut. Ich habe was ziemlich Tolles, gerade erst vor einer Woche oder so, frisch auf den Tisch, habe ich das erlebt. Ich guckte mir mit einem meiner lieben jungen Freunde und Kollegen eine Doku an. Da ging es um den letzten Film von Orson Welles, der lange irgendwo in den Tresoren der Ayatollahs gelegen hat, The Other Side of the Wind. Man musste es nicht alles wissen. Folgendes passierte. Es wurden Zeitzeugen aufgefahren, die damals, also das ist jetzt knapp 40 Jahre her und länger, die Geschichte, die da erzählt wurde, begann, glaube ich, 1970 und ging dann bis 85, in diesem Zeitraum. Aus der Ära 1970 bis 1985 gab es also Zeitzeugen. Und einer dieser Zeitzeugen war ein Komiker aus Amerika. Ich bin nicht sehr flott zu Fuß mit all diesen vielen Leuten, die da in den Clubs so gewesen sind. Ich kenne die meisten aus ihrer Filmarbeit, gebe es zu. Rich Little. Und Rich Little wurde auch als Komiker vorgestellt. Und der hat dann als Zeitzeuge sehr informativ, erhellend und interessant wirklich erzählt, was da vorgefallen ist. Also es war jetzt keine Laberbacke. Zumal ja die Statements der Zeitzeugen auch so eng geschnitten waren. Man hat ja nur das stehen lassen, was interessant war. Es war kein Laber-Podcast. Und ich habe mich über diesen Rich Little, der ganz seriös berichtete, und das natürlich durchaus mit dem, ja, Sie wissen ja, was ich beruflich mache, ich habe mich weggeschmissen. Er hatte dann 4 oder 5 Mal war er in kleinen Statements zu sehen und dann sah man ihn noch ein paar Mal, es mögen auch 10 Mal gewesen sein. Es war unglaublich und ich habe nicht gelacht, weil er jetzt einen Witz irgendwo reingeknödelt hat. So nach dem Motto, ich könnte jetzt einfach guten Tag sagen, aber ich sage Schalömmchen, Tachchen, Tachchen oder sowas. Das Prinzip ist, glaube ich, allen bekannt, was ich gerade meine. Sondern, also das war unglaublich. Und dann sagte er zum Beispiel, und dann hat John Huston Folgendes gesagt. Und dann war das aber so präzise, genau die Stimme von John Huston, die ich ja gar nicht kenne, die hatte ich ja gerade erst in diesem Film ein paar Mal gehört, aber ich merkte sofort, das ist sie. Und jetzt könnte ich mich schon wieder stundenlang verquatschen, aber ich will das kurz anbringen, weil es mir sehr wichtig ist. Ich habe damals, als ich noch Parodist war, habe ich ganz oft mit meinen Kollegen, ja immer mal wieder mit meinen Kollegen dann in der Theaterkantine gesessen und habe zu ihnen gesagt, wenn ihr eine gute Parodie macht, und danach strebe ich, gute Parodien zu machen, wenn es jetzt nicht schon wieder Helmut Kohl und Reich Ranicki sind, nur weil die so leicht sind, ist es scheißegal, ob das Publikum das Original kennt. Das lacht trotzdem, wenn die Parodie gut ist. Mhm. Also eine ausgesprochen steile These. Aber ich weiß, dass das stimmt. Ich hatte das große Glück, Parodien, ich habe sogar extra mal eine Parodie gemacht, wo ich wusste, das kennt garantiert keine Sau. Das war das Lied Parker Well Done, basierend auf der TV-Serie The Thunderbirds, die in Deutschland damals überhaupt niemand kannte. Die ist ganz unter ferner Liefen geliefen. Und ich fand die Nummer aber so geil. Es ist eine Schallplattenaufnahme aus dem Fernseh-Soundtrack-Archiv. Das hat sowas von toll funktioniert. Also ich habe es ein paar Mal dann auch wissen wollen und habe es nochmal so ein bisschen ausprobiert. Und dann kenne ich das auch von mir selber. Ich höre eine George Martin-Anthologie, wo natürlich dann die obligatorischen Beatles-Titel immer kommen. Die sind dann ein bisschen weniger, weil wir die ja sowieso zu Hause haben und oft hören. Und dann sind da natürlich, irgendwann kommen diese Comedy-Aufnahmen mit Peter Ustinov und Peter Sellers und so weiter. Timey Kangaroo Downsport und Goodness Gracious Me und wie diese Nummern alle heißen. Und auf einmal, wusste gar nicht, was das ist, hört man so mittelalterliche Flöten. Und auf einmal sagt irgendein Idiot, It has been a hard day's night. And I have been sleeping like a dog. Und ich war gar nicht so, ich habe natürlich erkannt, ja, das ist doch diese Beatles-Nummer. So weit, so gut. Aber ich hatte 3 oder 4 weitere Ebenen dieser Parodie noch überhaupt nicht begriffen. Nämlich, dass das Peter Sellers ist, der Richard III. Markiert, der von Laurence Olivier auf der Bühne gespielt wird. Aber das war so komisch. Ich habe wirklich vor Lachen habe ich gar nicht mehr gehört, wie die Aufnahme weitergeht. Und Jahre später sehe ich eine ganz verschwommene auf YouTube, eine Aufnahme, wo Peter Sellers verkleidet als Richard III., sieht natürlich sowas von scheiße aus, wie er da irgendwie, Herr, ich bin a hard day's night. Und das fand ich dann noch komischer. Und dann sehe ich irgendwann wirklich diesen Film. Es gibt den Filmaufnahme von dem großen Bühnendarsteller Laurence Olivier, wie er diese Rolle spielt. Das wurde dann nochmal im Film nachgebaut. Ja, und er redet natürlich genauso.
Super.
Und dann war, das hat mich aber schon gar nicht mehr überrascht. Laurence Olivier kenne ich eigentlich nur synchronisiert. Jens Wawracek möge mir verzeihen. Ich gucke doch immer so gerne die Synchronfassungen, die alten. Und es machte aber nichts. Ja. Ich bin sicher, ich habe mich deshalb so wahnsinnig weggeschmissen, weil eben nicht einfach nur eine Beatles-Nummer, die ich sofort erkenne, ein bisschen affig interpretiert wird, sondern weil derjenige, der das tat, ich habe gar nicht gewusst in dem Moment, dass es Peter Sellers ist, genau wusste, warum er es genau so macht. Und das möge jetzt bitte als Beleg für meine steile These von vorhin eben für den Augenblick reichen, aber ich habe das mehrfach erlebt. Aktiv auf der Bühne wie auch passiv.
Aber also brauche ich dann dafür ein Vorwissen sozusagen?
Nein, eben nicht.
Das
eben
nicht. Also ich kann auch als ganz normaler, wenn ich das nicht, so wie Sie, einfach der sich beruflich und sein ganzes
Nein,
Leben schon
damit eben nicht. Das nicht. Ich mache doch mein Bühnenprogramm nicht für Fachleute. Also ich freue mich immer, wenn da welche sind. Und ich finde das auch irgendwie geil, diese Idee. Man könnte mal irgendwann ein Fachpublikum haben. Wenn man eine Golden Globe-Verleihung gesehen hat, weiß man, dass das gar nicht so witzig ist. Egal. Aber eben nicht. Ich wiederhole die steile These, sie ist offenbar gerade untergegangen vor lauter Freude. Wenn eine Parodie gut ist, wenn sie funktioniert, wenn sie gründlich ist, braucht der Zuschauer keinerlei Vorwissen und lacht dann, als ob er genau wüsste, ach, das ist doch hier eine Dreifachparodie aus Beatles, Laurence Olivier und Richard der Dritte. Ich habe das Stück auch nie vollständig gelesen oder ich habe den Film auch gar nicht vollständig gesehen. Ich gebe es ja zu. Ich habe ihn hier, rechts neben mir steht er im Regal. Ich weiß, wo alles steht. Aber wir alle haben... Ich dann doch noch ein Beispiel, weil es nicht richtig verstanden wurde.
Ich wollte nur noch mal nachfragen, aber bitte das Beispiel.
Umso besser, dann kann hinterher keiner sagen.
Ja.
Ich habe ja, das ist eine andere Sache, die mir sehr viel Freude gemacht hat, ich durfte ja die Sendung Ups, die Pannenshow betreuen, viele Jahre als Autor und Sprecher. Und Florian Henkel von Donnersmarck, der berühmte Florian Henkel, Herkules Anastasius Ignatius von Donnersmarck, der Fünfte. Ich bin sehr stolz darauf. Meinte mal, da gab es so Umfragen, was halten Sie von diesen Sendungen? Und im Grunde ging es nur um Ups, die Pannenshow, weil die anderen alle nicht liefen. Das kann man auch mal sagen, war die größte Quote, die der Sender Super RTL in seiner Geschichte je gehabt hat. Ein Überraschungserfolg, auch für mich. Und dann gab es eine Umfrage und Henkel Donnersmarck sagte dann feierlich, ich gebe es sinngemäß wieder, ich lehne es ab, dass Sendungen laufen, in denen unschuldige Menschen auf den Arsch fallen und Schadenfreude sich über sie ergieße. Er hat sich so richtig schön mit der Puderperücke ganz oben hingestellt. Und es war an diesem Kommentar bereits zu erkennen, er hat es natürlich nicht geguckt. Es war wie bei den Teletubbies. Alle regten sich auf. Gesehen hatte es natürlich kein Schwein. So, warum erzähle ich das? Am ersten Tag, ja Monty, möchtest du diese Sendung machen? Klammer auf, guckt eh niemand, ist ein kleiner Sender. Im Grunde wissen wir gar nicht, warum wir das jetzt hier machen. Und dann habe ich, dann hat sich die Producerin das mit uns zusammen angeschaut. Das war eine ganz interne kleine Sache, ohne dass der Sender da jetzt wirklich involviert war. Und dann habe ich ein Bild von einer Braut, die offensichtlich vor einem Teich posiert hatte mit ihrem Bräutigam. Und dann ist irgendein Schwan ärgerlich geworden und ist auf sie losgegangen. Und dann sah man nur die Braut und den Schwan, wie er sie verfolgt und wie sie vor ihm wegläuft. Und das ist natürlich ein sehr poetisches Bild, dieser Teich, dieses schöne, leicht exotisch wirkende, märchenhafte Tier und diese Braut mit diesem Rock. Also es war einfach wie ein Gemälde auf so einem blöden alten Video. Und dann habe ich irgendwas gesagt, ich weiß die Einzelheiten nicht mehr, habe ich den Namen Jacques Offenbach genannt. Das ist dieser aus Köln stammende Erfinder der Operette in Paris, Jacques Offenbach. Das muss mir doch niemand erklären. Ich bin davon ausgegangen, das glaube ich bis heute, wenn man als ganz normaler Mensch, der überhaupt keinen Bock auf diese Sachen hat, den Namen hört, klingt der irgendwie. Also wenn ich Faisal Kawusi höre, weiß ich doch auch, das ist ein Freund von Kara Benemsi, von diesem Karl Wallace. Das weiß ich doch. Also ich meine, das muss ich doch nicht genau wissen. Ich spüre doch etwas, wenn ich einen so malerischen Namen höre. Und dann, willst du das nicht lieber ändern? Und dann habe ich gesagt, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir machen das genau so, nicht anders. Und dann haben die natürlich gesagt, ach, der spinnt, aber ist ja auch egal, guckt ja eh keiner, siehe oben. Naja, und dann war das ein Riesenerfolg. Weil ich einfach nur eine ganz bestimmte Sache tatsächlich mit großer Freiheit, die wir ganz selten haben in den Medien, weil ich da wirklich die Möglichkeit hatte, aufgrund dieses kleinen, hutzeligen Sendeplatzes, das genau so zu machen. Ich werde Barbara Schüssler ewig dafür dankbar sein, dass sie das dann auch wirklich laufen ließ und gesagt hatte, das zeigen wir jetzt so dem Sender. Und wenn der dann sagt, was ist denn das für ein Witz, den versteht doch keiner, dann habe ich den Salat. Sie hat es dann auch laufen lassen. Und ich habe mich zuletzt wirklich amüsiert über die Serie wie auch die Bearbeitung von SpongeBob Schwammkopf. Das ist sehr lange her, ich weiß. Es war das letzte Mal, dass ich vor so einer Sendung gesessen habe, wie ich das in den 70ern ständig hatte. Also das gab es früher andauernd. Und dachte, das ist ja irgendwie doch total genial, wie bescheuert und wie durchgeknallt das ist. Und auch in der deutschen Fassung. Und Jahre später hatte ich dann die Gelegenheit, als ich mit den Kollegen mal zu tun hatte, die da beteiligt waren. Ja, ja, das hat ein Autor, hat das gemacht. Der hat auch die Synchronsprecher ausgesucht. Der hat das alles besetzt. Und der hat dann auch das ist wirklich aus einer Hand. Da hat jemand diese Serie auf den Tisch bekommen und dann mussten nicht dauernd irgendwelche hüsteln drüber gucken, versteht denn das einer? Ich verlange doch von meinem Publikum auch nicht, dass es mir die Witze erklärt. Soll sie einfach nur hören und irgendwie reagieren. Und in den Redaktionen und bei den Produzenten, die sich privat überhaupt nicht für den ganzen Kram interessieren, das muss man dazu sagen. Sie werden das ja wissen, Herr Peckham. Die wollen dann immer noch, ja, ich muss jetzt noch irgendwas bekritteln und muss man das nicht gendern? Vogelscheuche? Muss man das nicht gendern? Vogelscheuchin? Nee, die Vogelscheuche ist ja sogar schon weiblich. Ach ja, richtig. Ein reales Beispiel, was ich gerade gebracht habe.
Aha, okay.
Aber da gedeiht kein Witz mehr. Da kann nichts mehr komisch sein, wenn man es von mehreren Leuten noch durchdiskutieren lässt. Aber es ist ganz selten geworden und es war schon zu Upsens und zu SpongeBobs Zeiten sehr selten und eine große Ungewöhnlichkeit, dass Leute ihr Ding machen durften, die dann auch Lust dazu hatten. Ich meine, wenn ich heute schon berühmt bin und soll dann einmal die Woche podcasten, dann habe ich natürlich keine Lust mehr und dann labere ich über Fußbodenbeläge und Kassiererinnen und Parkplätze.
Sie haben sich, also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber es wird irgendwie, wenn man was...
Bestimmt.
Ja, mal sehen. Wenn man es offiziell eben liest, dann heißt es, sie hätten sich so im Jahr 2000 aus dem Business...
aus diesem Teil des Business.
Also zurückgezogen, ja.
Ja, aus diesem Teil. Also ich bin Medienschaffender geblieben, Humorist geblieben.
Genau, das sind sie
aber
ja
geblieben. Aber eben nicht mehr tingelnder, auftretender...
Genau, von der Bühne. Kann man das sagen, von der Bühne?
Ja, ja, ja. Ich bin auf der Bühne dann nochmal aufgetaucht. Ich durfte dann nochmal Theater spielen und ab und zu kann ich mein Stummfilmprogramm machen. Oder ich habe dann meine Moderation. Nicht, dass es so oft wäre. Also es heißt jetzt nicht, ich werde nie wieder diese Bretter betreten. Aber die Entscheidung, bin ich Comedian oder Kabarettist oder was auch immer, der auftritt und tingelt, die kann man ja nicht nach Laune fällen, sondern man muss ein Repertoire haben, man muss den Apparat am Laufen halten, man muss sich ein bisschen hinhalten. Ich müsste in der heutigen Zeit mindestens einen Podcast haben oder einen Videoblog, also der normale Blog würde da überhaupt nicht helfen. Da hängt ja ganz viel dran. Und ich bin dann eben im Jahr so und so viele Wochen unterwegs und ich verbringe, und das kommt ein wichtiger, für mich wichtiger Teil, ich verbringe ein Drittel meines Lebens in Warteräumen, Zügen, Fußgängerzonen, weil die Gästewohnung noch nicht auf ist, etc., etc. Wie das in der Kleinkunst halt so ist. Ich meine, wenn ich jetzt ein dicker, angesagter Comedy-Heimer bin, dann wohne ich natürlich im Hotel am Wasserturm. Aber gut, so war es halt nicht. Und so war es auch nicht damals. Und das habe ich tatsächlich um das Jahr 2000 abgebogen und habe gesagt, das willst du nicht weiter betreiben. Und dann hatte ich natürlich noch alte Verpflichtungen abzuspielen. Das zog sich dann noch so ein bisschen hinein ins neue Jahrtausend. Und ich habe dummerweise durch meine große Schuld, ich habe dann manchmal mich auch noch bequatschen lassen. Ach komm, einmal kannst du es doch noch hier bei uns spielen. Es waren finstere Ereignisse. Zum Glück hat es damals noch keine Smartphone-Kameras gegeben. Man könnte mir angesehen haben, dass ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Und das ist ja dann auch auf einer anderen Ebene ein berufsethischer Makel. Ich war dann vielleicht nicht ganz so komisch, wie ich hätte sein müssen.
Aber das sind letzten Endes dieses, was Sie jetzt eben gerade so erklärt haben, das ist so dieser Mischmasch aus Gründen, wo Sie gesagt haben, das ist jetzt einfach, gehört, ist Geschichte jetzt, ich widme mich anderen Dingen. Es hatte nichts mit der Veränderung der Comedy-Szene oder mit wie Redaktionen arbeiten oder das, wo Sie sich auch jetzt ja so ein bisschen drüber aufgeregt haben. Also damit hatte das nicht so viel zu tun, dass ich...
Naja, die Dinge, die ich jetzt gerade beschrieben habe, sind natürlich, ich habe es eben schon an anderer Stelle gesagt, die sind jetzt in den letzten Jahren natürlich heftiger und immer heftiger geworden. Aha. Aber es hat dieses, ich hole ein ganz kleines bisschen aus, aber das ist, glaube ich, durchaus ersprießlich, für Leute, die jetzt erst einschalten, ich habe gerade ein Bäuerchen gemacht, das wird bitte rausgeschnitten.
Oh, das muss ich mir aber merken. Ich schneide ja nicht so viel. So, ein Bäuerchen.
es war nur ein Bäuer. Wie beim Niesen, so die Nase zugehalten und dann kam es aus dem anderen. Aus einer anderen Öffnung. Es ist so, die Einführung der Marke Comedy Man hat bis ins Jahr 2000, als ich dann aufhörte, hat man auch immer noch vom Comedy-Boom gesprochen. War natürlich Quatsch. Der Boom war 92 bis 95 und dann war Comedy da. Und dann war sie eine Programmfarbe. Das Fernsehen war ja damals noch wichtig. War sie eine Fernsehprogrammfarbe wie die Nachrichten und wie der Tatort. Gab es jetzt auch noch Comedy. So überall. Und dann muss man natürlich ein Riesenpersonal haben. Und dann braucht man natürlich tatsächlich auf einmal ganz viele Comedians. So wie nach dem Krieg die vielen Kleinkunstbühnen alle Kabarettisten brauchten und so weiter. Nur in einem viel größeren Maße natürlich, weil die mediale Verströmung eine ganz andere ist. Und hat man, das wird, das, da muss niemand was zu sagen und niemand muss antworten oder nicken. Aber jeder kennt das, der älter ist als, sagen wir mal, 25. Irgendwann rückt etwas nach auf einem Gebiet, das man brav gelernt hat. Also so viele wissen es vielleicht doch nicht in unseren Zeiten des Fachkräftemangels und der live gepinselten Fußnägel. Aber ich glaube, man weiß, was ich meine. Man hat jetzt wirklich was ordentlich mit Liebe und Hingabe gemacht. Und dann kommt irgendjemand, der ist erst 12 und hat schönere Sommersprossen und eine kürzere Hose und der schiebt sich dann einem vor die Nase. Und auf einmal gab es ungefähr 500 Comedians, die das offiziell beruflich machten, die aber, ich werde es jetzt abkürzen, keine Panik, bitte nicht abschalten, hallo, nein, den Porno, den gucken wir nachher. Nein, aber es war plötzlich so, dass ich wusste, ich muss jetzt mit diesen vielen Leuten, die alle kein Soloprogramm, die wenigsten haben und hatten ein Soloprogramm. Mhm. Ich habe 21 Soloabende geschrieben und aufgeführt. Jawohl! Die haben ihre 3 bis 10 Minuten, mit denen sie dann tingeln durch diese Mixshows, die es ja dann auch gab, also überall im Land und eben möglicherweise auch auf der Mattscheibe. Die Menschen, die jetzt unter der Bezeichnung Comedian arbeiten und die nicht gerade sowieso gehypt sind, weil sie mit einem Fernsehsender einen Vertrag haben oder weil sie irgendeinen Run haben, ich würde mal sagen, knapp 100% der Leute, die Comedian antworten, wenn man sie nach ihrem Beruf fragt, sind nicht in der Lage, länger als 8 Minuten frei zu sprechen, wenn überhaupt. Heutzutage haben sie ja auch immer so ein Büchlein dabei, wo sie ihre Witze ausprobieren. Also heute gehen sie ja auch wirklich auf die Bühne und probieren Büchleinwitze aus. Und die werden noch gar nicht strukturiert. Dann sagen sie immer, was anderes. Und dann blättern sie und suchen, wo steht denn noch was. Das sind Zustände da draußen, die kann sich ein vernünftiger Mensch, lieber Herr Peckham, Sie sind ja nur auch schon 40, einfach nicht vorstellen.
Ich bin schon weit über 40, auch das noch.
Das ist ja noch schlimmer. Ja. Also man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Und ich merkte natürlich, du wirst jetzt, wenn du da weitermachst, wirst du dich zunehmend, natürlich bin ich der Meinung gewesen und bin es heute noch, ich habe ein gutes Programm gemacht. Ich habe dann schon gemerkt, wenn es nicht gut war, dann musste ich es anders machen. War nicht so tragisch. Aber ich dachte, willst du jetzt allen Ernstes als Mensch, der über 30 ist, die längste Zeit deines Wachzustandes in Wartesälen und irgendwelchen pinseligen Bla, als jemand, der nicht berühmt wird, während andere, die mich imitierten, die sogar verhöhnt wurden von Leuten, die mich nicht mochten, dass sie mich imitieren, die kriegten dann auf einmal Gastspiele, die ich nicht bekam, obwohl sie mich schlecht nachmachten. Das ist jetzt... Das mag man mir glauben oder nicht, aber das haben mir sogar Leute bestätigt, die mich gar nicht gern hatten. Ich sah ständig Leute an mir vorbeiziehen, die meine abgeschnittenen Fußnägel aus der Mülltonne kratzten und dann damit auf die Pfandleihe liefen. All diese Dinge, ich mache hier Schluss, aber man kann sich das als Mensch, den das interessiert, kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Mhm. In Anlehnung an die eigenen Erfahrungen, die man auf ganz anderen beruflichen Gebieten gemacht hat.
Ja, also ich kann das schon verstehen und natürlich ist auch so das Erleben und die subjektive Erfahrung, die Sie da gemacht haben, das ist ja schwer nachvollziehbar, wenn man nicht selber eben drin gesteckt hat, so in ihren Schuhen, ja, sage ich mal.
Na, ich hoffe es ist doch nachvollziehbar, wenn man in seinem eigenen Beruf, in seiner eigenen Familie, in seiner eigenen Firma Erlebnisse hatte, an die einen das erinnert und die hat man erst mit 25 aufwärts und dann hört es auch nie mehr auf. Das ist die gute Nachricht. Aber ich glaube schon, dass es, also ich kann es jetzt nur hoffen, aber ich glaube schon, dass es nachvollziehbar ist, wenn man es dann überträgt auf diesen Kontext, ja, von dem wir ja ein Bild haben, wenn wir diesen Podcast hören.
Ja, also ich finde schon, oder auch sehen, man kann uns auch sehen übrigens in der YouTube-Fassung, da können wir auch, können wir nachher nochmal winken, also nicht nur hören. Aber also ich denke schon, dass das schon stimmt. Auf der anderen Seite denke ich auch, sie sind aber doch auch so ein versierter Künstler, der sich ja bestimmt bewährt hätte, oder? Also der nicht sieht. Also weil,
ja, aber
ich hab,
um welchen Preis?
Ich habe zum Beispiel auch, als ich dieses Streeterbender-Streberg-Ding geguckt habe, wo sie Gast waren, ja, dieser Podcast, das war ja auf einer Bühne da auch, das machen die ja ab und zu mal. Und das war, ich fand das, also ich habe das schon vor längerer Zeit auch, als es rausgekommen ist, gesehen und gehört. Und ich fand das so erfrischend. Ich fand auch ihren Humor und so weiter, das, was sie darüber bringen, so erfrischend zu dem, was sonst so mir dargeboten wird.
Ich höre das natürlich wahnsinnig gerne, aber ich will es sofort genau wissen. Ja. Schaut doch die Katz den Kaiser an.
Was genau
war das, was war das Erfrischende?
Also was das weniger Erfrischende war, war, dass sie dann nicht so viel Redezeit dann doch hatten, weil dann doch auch der liebe Thorsten Sträter und so weiter dann übernommen hat irgendwann. Also ich hätte mehr lieber von ihnen gesehen und gehört. Ich glaube, es
war... Was waren die Dinge, das würde ich jetzt wahnsinnig gerne wissen. Die Dinge, die ich gemacht habe, wo sie dann sagten, ja, oh, ist erfrischt.
Zum Beispiel haben sie auch da die Hildegard Knef kurz gegeben.
Ach du liebe Zeit. Ich merke gerade, ich wiederhole mich in einer peinlichen
Aber
Weise.
Trotz alledem habe ich
Aber
null.
Aber die ist ja schon klasse, diese Frau.
Ich hab in dem Moment null damit gerechnet, dass sie das machen. Beziehungsweise ich habe auch ganz lange nicht über Hildegard Knef nachgedacht. Ja?
Das ist
also,
ein Fehler.
Ja, das ist möglicherweise ein Fehler. So, und dann kam das auf einmal so raus und das ist etwas, wo ich so gedacht habe, ach stimmt. Also das ist so ein Automatismus.
Aber so funktionierte alles, was ich auf der Bühne früher gemacht habe.
Ja,
alles.
Ja.
Im Grunde.
Ja. Aber also, da habe ich dann eben gedacht, warum ist er eigentlich nicht mehr? Warum ist er nicht mehr irgendwo? Das habe ich gedacht.
Okay, also die Frage wurde ja schon umschlichen und auch beantwortet, aber hier nochmal eine ganz konkrete Antwort auf diese konkrete. Warum ist er nicht irgendwo? Weil er in dem, was heute rein mengenmäßig alles umherschwimmt und fast alle haben irgendeinen, ich gehe sehr oft in die ARD Audiothek, wo ich auch wirklich immer wieder herrliche Sachen finde, die man da runterladen kann. Ich finde das eine tolle Einrichtung. Aber das Erste, was ich immer überwinden muss, bevor ich dann meinen alten Radiokrimi finde oder mein Feature über Fritzi Massari oder sowas Verwegenes, es ist wie bei Netflix, man hat so große Käsekästchen, Wüsteneien aus Käsekästchen, voller Podcasts, in denen garantiert in erster Linie gelabert wird. Es geschieht wohl mancherlei, aber doch meistens Laber. Jedes zweite dieser Käsekästchen ist mit einem Kolleginnen oder Kollegen Frontispiz geziert, von denen ich vor Gericht unter Eid aussagen würde, dass diese Leute nicht witzig sind. Sie laufen aber trotzdem unter Comedian oder Kabarettist. Nicht so ungut, aber das sind Begriffe, die ein Humorversprechen beinhalten. Ich hoffe, wir können uns darauf einigen.
Natürlich.
Ja, also ich habe selber immer Wert darauf gelegt, Leute, ich muss nicht den ganzen Abend Witze machen. Dann habe ich auch mal ein romantisches Chanson gesungen. Das meine ich nicht. Aber letztlich muss er so, Lisa Eckert zum Beispiel, ich glaube nicht, dass irgendein Mensch je über sie gelacht hat. Natürlich nicht, da ist nichts zu lachen. Sondern sie setzt sich dahin, dann sagt sie irgendwas Dreckiges, Ekliges, Nazi, Heil Hitler. Und dann, ja genau, ach, die ist aber frech. Also, das ist genau dieses Prinzip. Natürlich darf man sich über Lisa Eckert streiten. Natürlich darf man sie ein- und wieder aus- und nochmal einladen. Natürlich darf man an ihr die Diskussion entzünden, sollte man sowas laut sagen. Darf man alles machen. Aber erst soll die Alte bitte mich mal zum Lachen bringen. Die soll wenigstens eine einzige Pointe von sich geben, die als solche wirklich durchgeht, die diese Bezeichnung verdient hat. Und wenn es nur ein laues Witzchen wäre. Aber sie kommt dann nur raus, sie weiß ganz genau, sie muss überhaupt nicht witzig sein. Es reicht, dass sie sich provokant verhält. Früher gab es Thomas Bernhard oder solche Leute, die das im Theater gemacht haben. Das ist ja alles schön und gut. Ich ärgere mich über die Falschetikettierung, die hier vorgenommen wird. Genauso wie ich nichts gegen Mädchen habe, die ihre Fußnägel lackieren. Aber man muss das auseinanderhalten. Ich bin ein Freund, ich gebe es hiermit zu, des Ein- und Aussortierens. Ich botanisiere gerne. Ich finde es gut, wenn man sich erstmal klar macht, was will ich denn hier eigentlich? Und Lisa Eckert provoziert einfach nur. Das fällt ihr auch sehr leicht, weil sie weiß genau, die Leute regen sich heute einfach gerne über gar nichts auf. Je blöder, desto besser, damit man keine Zeit hat, über die wichtigen Dinge nachzudenken und so weiter. Das ist, glaube ich, allen klar. Und dann gibt es immer Leute, ich möchte jetzt das Schimpfwort nicht laut aussprechen, weil es ist ja dokumentiert, was ich hier sage, aber meine Meinung könnte niedriger nicht sein, meine Wertschätzung dieser Personen, die sie dann im Feuilleton, in den Medien, in der Tagespresse, in den Diskursen, in all diesen Foren, die ich gut und wichtig finde und gerne benutze und in den Mediatheken, erstmal als Komikerin rubrizieren, sie als Humoristin einordnen und dann so tun, als hätte diese Erregung irgendwas mit Humor zu tun. Hat sie nicht. Früher gab es mal in Berlin der 20er Jahre, gab es Grotesktänzerinnen. Da gab es so Leute wie Valeska Gerd oder so. Die haben sich dann auf der Bühne ausgestellt als verrückte Hühner oder als schräge Vögel. Ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, ohne dass mir die Gendersternchen ungefettet in den Anus gepümpelt werden. Aber so haben sie sich ja wirklich damals auch verkauft. Und das ist eine legitime Eventfarbe. Aber was hat das bitte schön in einer Humor, in einer Comedy, in einer Kabarett-Situation zu tun? Eine Bühne, die Comedy aufführt, kann an dem Abend, wo eine Grotesktänzerin da auftritt und sich Comedy nennt, oder eine Fußnagellackiererin, die sich Comedy nennt, keine Comedy bieten. Wenn ich also Comedian bin und möchte da gerne auftreten, ja, das tut uns leid, Sie können hier nicht auftreten, unser Programm ist schon voll bis oben hin. Und da haben wir jetzt also einen sehr, sehr komischen Abend, wo Hühner gevögelt werden. Ja, hab ich darauf Lust? Will ich damit meine Zeit über 30 ernsthaft verbringen? Ja. Wenn ich prominent wäre, dann hätte ich mir das nochmal überlegt. Aber wie gesagt,
also diese, auf jeden Fall diese Fußnagellackiererin, die Sie jetzt schon mehrmals erwähnt haben, das muss ich nachher mal googeln, da bei TikTok.
Nein, ich nehme das ja jetzt wirklich nur als einen Sammelbegriff, den wir persönlich hier eingeführt haben.
Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber
die spielen sonst in meinem Leben keine Rolle, diese Menschen.
In meinem auch nicht. Aber trotzdem, bei Ihnen ist ja so, oder beziehungsweise die Frage ist ja die. Von dem, wenn man, sagen wir mal, man wird irgendwo eingeladen, dann muss man ja, wenn man wird zum Beispiel klassisch in die 3 nach 9 oder NDR Talkshow eingeladen und dann als Comedian muss man liefern, man wird nur mit seiner Figur sozusagen eingeladen, dann kommt man ganz zum Schluss.
Genau, das wollte ich gerade einwerfen, man kommt dann ganz zum Schluss, wenn die Leute sowieso schon eingeschlafen sind, also vor den Fernsehgeräten.
Ja, genau. Und das ist jetzt die Frage.
Lieber Herr Peckham, ich deute Ihr breites Lachen an dieser Stelle als Zustimmung.
Absolut als Zustimmung. Und ich habe auch schon von verschiedenen Kabarettisten und Comedians auch schon schlimme Geschichten gehört, weil die dann gemerkt haben,
Wir müssen keinen Namen nennen.
Keine Lust.
Eine. Eine schlimme Geschichte.
Eine schlimme Geschichte, die kann ich ruhig nennen, weil sie ja der Robert Treutel aka Bodo Bach bei mir in der Sendung erzählt hat, ohne dass ich ihn danach gefragt habe. Aber er hat mir das erzählt. Es musste raus und das kann man hier auch nachgucken und nachhören, dass als er bei Markus Lanz war und er gesagt hat, ich war zu dem Zeitpunkt halt, also ich war nicht deutschlandweit so bekannt, ich war halt in Hessen, ich bin ja hier auch in Hessen da halt bekannt und so weiter.
Aber er macht so viel Fernsehen, dass ihn natürlich inzwischen der Rest der Republik auch kennt.
Absolut. Ja, absolut. Und damals war ich da, wurde aber eingeladen, halt in meiner Rolle als Bodo Bach. Und sollte was Lustiges erzählen. Und das Publikum kannte mich aber nicht so richtig. Und die haben nur die ganze Zeit gedacht, warum sitzt der Typ eigentlich da und so weiter. Und das Problem war, also da gab es noch ein Studiopublikum bei Lanz eben. Und das Problem war aber, dass man davor über den Holocaust erzählt hatte. Also da hat man Gäste eingeladen.
Ich verstehe. Thema, ganz schlimm.
Und danach hat man so einen ganz harten Schnitt gemacht. Und Bodo Bach erzählte was über seine Frau, über sein Kind und über seinen Arbeitskollegen und so weiter. Und
können Sie über Ihr Kind reden, wenn im Holocaust
als Witz halt, also er hat ja diese Witze gemacht, er hat sein Programm so ein Teil. Und die Leute haben das überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt und er hat gemerkt, wie die Stimmung total kippt, weil die gedacht haben, wer ist das, warum das, das ist so unpassend und das hat ihn nachträglich so geprägt, dass er gesagt hat, ich mache das nicht mehr.
Also er geht nicht mehr in Talkshows,
ja, oder er geht nicht mehr zu Lanz auf jeden Stelle. Fall.
Vielen Dank für die Wiedergabe dieser Sache, trotz allem. Ich bin ein bisschen erstaunt. Jetzt gehen bei mir kleine Fensterchen, kleine Windows, aber im Hinterkopf. Bitte. Ich wundere mich zunächst mal, dass Markus Lanz das nicht so ein bisschen, er weiß ja, dass es bei ihm meistens um Dinge geht, die uns betreten und betreffen möchten. Und er hat das natürlich in der NDR Talkshow gesehen und da ist es ein bisschen einfacher, weil da alles mit unangenehmer Wucht beiseite geschoben wird.
Ja, ja.
Was dann auch auf eine andere Art Kraft kostet. Ja. Aber ich wundere mich schlicht und ergreifend, dass niemand, sagen wir mal gar nicht mal, Lanz selber hat ja seine konkrete Aufgabe, die da Tag für Tag so. Aber dass die Redaktion und auch im Gespräch mit ihm, sag mal, Markus, hast du mal über Folgendes nachgedacht? Es ist eine erstaunliche Geschichte.
Ja, ist es auch.
Und wenn Bodo Bach dann doch noch prominenter wäre, als ich ihn jetzt als Kenner der ganzen Landschaft so ein bisschen gerade begreife. Also nehmen wir mal an, da hätte jetzt Mario Barth gesessen, dann wäre er weniger fies angeguckt worden.
Das stimmt.
Weil die Leute natürlich, ach, das ist doch der Mario Barth, Comedy, Mülleimer-Deckelgeräusch auf, rein damit und zu. Damit meine ich nicht Mario Barth, sondern die geringe Wertschätzung, die allgemeine Bevölkerung, die nicht Comedy toll findet, für Comedy hat.
Ist das so, ja?
Mein Eindruck. Also das ist jetzt tatsächlich eine Sache, die ich ganz unschuldig als eigene nicht repräsentative Wahrnehmung abgebe. Also das kann ich nicht erhoben haben und nicht genauer wissen, aber ich habe wirklich diesen Eindruck. Genau wie es früher mal, jetzt kommt ein Produktname, wie es früher mal so war, alle gingen zu McDonald's und es gehörte sich aber gefälligst so, dass man das offiziell scheiße findet und dass man sich darüber lustig macht, dass das nicht so gesund ist und dass das billig produziert ist und das ist ja sowieso was Amerikanisches. So nehme ich das in der Comedy auch wahr. Ja. Und wie gesagt, die Comedy-Fans, die ich als solche kennenlernen durfte, die meinen damit eben nicht Dingens, sondern die meinen eben die coolen Macker, die dann ein Rockstar-artiges Dasein auf den Bezahlkanälen haben, in den Streaming.
Ja, oder riesige Veranstaltungen und das ist dann mehr das Event sozusagen, steht im Vordergrund. Ich will aber nochmal gerade Sie fragen, was ich eben meinte mit solchen Auftritten, war es denn damals für Sie vielleicht, oder haben Sie das manchmal auch als etwas Belastendes, sage ich mal, empfunden, dass man Sie vielleicht eingeladen hat irgendwo hin und hat von Ihnen erwartet, dass jetzt ein Witz nach dem anderen kommt oder eine Parodie nach der anderen?
In so eine Lage nie geraten.
Ah, das bin Sie, okay.
Weil, als man dann anfing, ganz regulär, fast schon als ich habe mich hinten angewurzelt Ritual in Sendungen wie die NDR Talkshow, die lustigen Leute dann am Ende noch dahin zu setzen, war ich schon weg vom Fenster, away from the window. Und was mir aber passiert ist, ich rede schon so lange, wollen wir noch weitermachen?
Ja, ja, klar. Das müssen Sie noch zu Ende führen. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.
Da war der Wind mit dem Zaunfall. Danach ist aber Schluss.
Nein.
Ich konzentriere mich jetzt alles natürlich gut. Nicht auf Zeiger und Uhren, sondern lege das in Ihre Hand. Aber ich will jetzt auch nicht, was mein Privatleben ja auch manchmal hat, ich will jetzt mich auch nicht verlabern. Folgendes ist passiert und das war sehr, sehr grauenvoll. Ich hatte dann meine kleinen Fernsehauftritte. Ich war ja nun auch dann sehr auf Sparflamme. Also da wurde streng aufgepasst. Aber ich glaube, in jeder Staffel Quatsch Comic Club durfte ich mich dann noch einmal zeigen, nachdem ich zum harten Kern dieser ganzen Veranstaltung in der Vorgeschichte gehört hatte. Auch das war wieder so eine Sache, die wir nicht ausführen müssen. Und man musste aber die Möglichkeiten natürlich und wollte sie natürlich auch gerne wahrnehmen, wenn man mal eingeladen wurde. Man wurde dann damals aber noch mit diesem exotischen Aspekt, der dann später verschwand, eingeladen und machte dann ein kleines Programmchen. Und man wurde selten in Talks mit hineingesetzt. Und man wurde vor allen Dingen dann auch nicht ausgiebig interviewt. Es gab es natürlich auch. Ich war mal in einer frühen Bettina Böttinger-Sendung, Parlazzo hieß die. War übrigens, wenn man sich das Video heute anguckt, eine ziemlich verwegene, fesche Sendung. Aber gut. Und da habe ich dann meinen kleinen Act gemacht und danach hat Bettina Böttinger, aber sie die tickende Uhr war schon über ihr. Wir sagen jetzt noch zwei Sätzchen und bitte kurz fassen und dann gleich kommt was anderes. Aber dass man wirklich so in einer Kombination, das war ja bei Bodo Bach wohl auch so, ich baue mir das gerade zusammen. Er hat ja eigentlich als eine Kunstfigur, die er mal war, plötzlich in einer realen Umgebung gesessen. Also ich ordne jetzt die Talkshow mal, auch wenn es eine mediale künstliche Situation ist. Ich ordne sie jetzt mal als reale Umgebung ein. Das ja. War ja nicht seine Show und seine Realität, in der er da auftrat. Das ist alles gar nicht unwichtig. Also Medienphilosophie ist ein geiles Thema. Ich hatte meine paar Fernsehauftrittchen und ich wusste, es gibt Nummern, Stewardess der Liebe und Popeye und Olivia und Columbo verhört die Schreinemakers und solche Sachen. Die kennen die Leute jetzt. Damals guckte man sowas ja auch noch. Also man konnte wirklich damals noch davon ausgehen, es war ein bisschen wie in den Rudi Carrell am laufenden Bandzeiten, wenn sowas im Fernsehen lief, obwohl es noch keine Internetverwertungen und Abrufbarkeiten gab, konnte man davon ausgehen, die Leute haben das gesehen. Zumal die, die in solche Programme kommen. Und dann passierte Folgendes. Ich kam raus, hatte mein Publikum da sitzen, wie ich dachte, und fing an. Und die Leute rührten sich nicht. Die saßen da, als würden sie Sozialstunden ableisten. Als würden sie auf eine Testamentseröffnung gehen, wo sie denken, sie erben jetzt Millionen. Auf einmal merken sie, oh, ich bin im falschen Saal. Ich muss jetzt hier sitzen bleiben, bis die Schretzmeiers ihre Sachen geregelt haben. Und dann gehe ich höflich raus. Ich dachte, was ist denn los? Na, vielleicht ist heute einfach ein scheiß Abend. Das gibt's ja auch. Plötzlich, nach einer Viertelstunde, merkte man an meinen Worten, es bahnt sich eine Nummer an. Flugzeug, ach, das könnte die Stewardessen-Nummer kommen oder so. Und, die ich schon kenne. Es bahnt sich eine Nummer an, die ich da gesehen habe, bei Mitternachtsspitzen oder so. Und es kam so eine komische Unruhe auf, aber eine erwartungsvolle Unruhe. Es war ein bisschen wie in diesem Jaws-Vorspann. Und dann kam tatsächlich diese Stewardess-Nummer und die Leute wieherten und sie mussten nicht lachen, sie kannten die Nummer ja auch schon, aber sie lachten jetzt besonders von Herzen, Herzen mit CKZ in der Mitte und brüllten. Und dann habe ich natürlich kurz überlegt, naja gut, wenn sie sich jetzt nach diesem etwas merkwürdigen Einstieg in den heutigen Abend wieder beruhigen und dann kommt das irgendwie, nee. Kaum war die Nummer zu Ende, sackten die Zombies wieder staubend mit einem ganz leisen Ächzen in sich zusammen, die Wölkchen zerstoben und es war wieder ein Standbild. Und wieder fällt mir ein Sketch ein, den wir früher alle kannten, als Loriot sich als Heumar von Ditfurt verkleidet und das Ehepaar vor dem Fernseher sitzt und Salzstangen essen und ein bisschen miteinander quatschen. Da macht er den Fernseher aus. Und dann versteinern die beiden. Und dann nimmt er einen Ball und ein Spielzeugkaninchen und bewegt das vor ihnen hin und her. Und schon fangen sie wieder an, ein bisschen zu reagieren. Hase, Ball. So kam mir das vor. Und dann habe ich mich natürlich, ja, es ist ein scheiß Abend. Dann mache ich weiter. Dann kommt irgendwann wieder so eine Moderation von mir, wo wieder so eine Nummer. Und dann hat sich das wiederholt. Und dann wiederholte sich der ganze schauerliche Prozess, die ganze grauenhafte Versuchsanordnung in all ihrer an H.P. Lovecraft geschulten Entsetzlichkeit beim nächsten Auftritt im nächsten Theater und wieder und wieder. Und nach einem halben Jahr musste ich anerkennen, das ist jetzt die Realität. So was, nicht wenn Wahrheit auf Politik trifft oder wie das heißt, sondern wenn deine besondere Humorfarbe, also besonders kann man jetzt auch streichen, meine Humorfarbe trifft auf die Comedy und Entertainment und Kleinkunst war das ja damals noch, Landschaft. Jetzt wird mir das auch so ein bisschen bewusst in seiner Semantik. Ich war ein Kleinkünstler, der dann, war insofern sehr gut vorbereitet auf die Comedy. Ich war ja im Kabarett schon verschrien, weil ich Helmut Kohl nicht nachmachte. Ich musste mich also auch nicht umstellen, als ich dann in die Comedy-Abteilung wechselte. Ich habe übrigens exakt die Hälfte meiner aktiven Zeit in der Kabarett-Ära und die Hälfte dann in der Comedy-Ära verbracht. Bruchlos, könnte man sagen, ohne persönlichen Stilbruch. Aber ich war nicht überlebensfähig in dieser neuen Welt, weil diese Dinge passiert sind. Es war nicht mehr mein Publikum. Und ich hoffte dann, es kommen mal zufällig ein paar von meinen Leuten, die das Ganze ausdünnen. Publikum kann sich ja auch gegenseitig ein bisschen mitreißen. Es geschah nicht. Es funktionierte nicht mehr. Wenn ich jetzt natürlich gefeatured worden wäre von meinen Weggefährten, die einzelne von uns ja auch gefeatured haben, wenn jetzt irgendjemand gesagt hätte, du hast in meinem Comedy-Club zu den witzigsten gehört und der Club war insgesamt sehr witzig, also darfst du jetzt dreimal pro Staffel in meine Sendung. Oder wenn irgendeine Bühne gesagt hätte, du wirst hier dauernd nachgemacht von Leuten, die ich schon dafür auslache, jetzt dürfen wir auch mal das Original zeigen, wir müssen ja niemanden in Verlegenheit bringen. All das ist nicht geschehen. Ich wurde einfach ausgebotet und blieb auf meinen Zombie-Testamentseröffnungen sitzen.
Also immer im Grunde nur das, was auch sehr bekannt war, was die Leute irgendwie kannten und der Rest.
Naja, das waren dann bei meinen recht wenigen Fernsehauftritten, so viele waren es ja auch nicht, waren es dann, wenn es ganz hoch kam, waren es 3 Nummern in einem 90-minütigen Programm.
Und der Rest war einfach regungslos.
Diese groteske, irgendwie hysterische und eben nicht meinen Definitionen von ich muss lachen genügenden Reaktionsmustern folgenden Verhaltensweisen. Also es war die Karikatur eines Comedy-Programms nach meiner Definition. Ich will gar nicht sagen Comedy-Programms, meiner Definition von einem unterhaltsamen Act, den man aufführt, ohne große Hilfsmittel. Also all diese Dinge kann man da gerne mit reinnehmen. Aber das ist nicht der Grund, warum ich in eine Show hineingehe und auch nicht aus dem ich da rauskomme.
Aber an was lag das denn? Also ich meine, man kann ja nicht sagen, es lag daran, weil sie zwischenzeitlich dann nicht mehr lustig waren, sondern es lag ja an irgendwas anderem.
Nein, die Leute, die kamen, wollten eben nicht mich und mein Programm sehen, sondern die wollten jemanden, den sie irgendwo gesehen hatten, jetzt auch mal in echt sehen.
Als Event.
Hatten aber eigentlich keine Beziehung zu dieser Art von Entertainment.
Ja, okay.
Heute wäre das wieder ein bisschen anders, weil die Leute inzwischen an dieses Format, da vorne steht einer und redet nur und hat noch einen Pianisten vielleicht. Das war ja alles nicht. Es war ja wirklich diese Transition Time, die sich aber für mich sehr unheilig verknüpft hat. Ein Kollege, den ich sehr, sehr mag, es ist ja auch nichts Neues, Hennes Bender, wird unter anderem deshalb von mir bewundert, in ganz stillen Momenten, da rede ich auch nie drüber, der muss ja unglaublich oft auf die Bühne gehen. Der muss ja die längste Zeit des Jahres wirklich irgendwo anders sein als daheim. Und macht ja nun Auftritte der unterschiedlichsten Größen und Kleinen und tritt in Kleinkunstlöchern auf, die keine richtigen Bühnen sind. Kleinkunstscheune, Kleinkunstsumpf, Kleinkunstersatzteillager, weniger Püseln. So. Gleichzeitig spielt er natürlich auch in Berlin und in München und in Frankfurt und hat dort Häuser, die ganz anständig sind. Der nimmt das ganze Programm so mit und im Fernsehen natürlich auch und so fort. Das wäre etwas gewesen, da hätte ich drüber nachgedacht. Aber es war halt Schluss oberhalb der Kleinkunstscheune Icking oder dem Kabarettloch Haibach. Da war irgendwann Schluss. Und dann darf ich einmal, aber nur wenn ich lieb bin, mal wieder mich bei einer Staffel von Quatsch Comedy Club zeigen und darf dann ständig Comedians zuschauen, die wir alle gar nicht kannten aus unserem kleinen Club, der wir da waren, sondern die jetzt gerade irgendwie angesagt sind und dergleichen. Und die dürfen dann auch 8 Minuten machen und ich krieg nach 3 Minuten schon böse Zeichen gemacht. Also man kann sich das jetzt, ich heule jetzt ein bisschen rum, ich höre jetzt hiermit auch auf, aber man kann sich das Ganze wirklich so vorstellen. Ich musste dann vor dem letzter Satz dazu, aber der kommt gerade so, ich musste dann vor dem Produzenten dieser Sendung, er vermittelte mir das Gefühl, ich bin vielleicht auch selber schuld, weil das gar nicht so war, aber das Gefühl entstand und ich denke mir sowas nicht völlig frei aus. Als müsste ich jetzt ein Video einreichen, eine VHS-Kassette, der ich seit Jahren zu dieser Veranstaltung dazugehöre, weil ja vor der Tür noch Kollegen, die ich jetzt nicht nenne, stehen, die gerade im Umlauf sind und die gerade in der Comedy-Welle, die Thomas Hermanns und Co., also wir da, ja wirklich angeschoben hatten. Auch wenn sich RTL dann noch ein bisschen davor gesetzt hat in der breiten Wirkung, weil Samstagnacht schneller ein frei empfangbares großes Comedy-Format war, als es dann andere waren. Zum Beispiel der Quatschclub, als er dann ins Fernsehen kam. Das war einfach kein Zustand, den ich mit meiner Selbstachtung hätte kombinieren mögen. Als Mensch, der auf die Mitte 30 zugeht. Also mit 20 wäre das auch wieder was anderes gewesen. Aber man kriegt ein Gefühl der Endlichkeit der eigenen Lebenszeit. Und dann sitzt man da rum, wird wie so ein Idiot behandelt, der gerade sein erstes Liedchen auf dem Kamm geblasen hat. Und macht das jetzt schon 10, 16 Jahre. Hat an wirklich schönen, erfolgreichen Sachen teilgenommen. Hat diese wirklich Camelot-artigen Quatsch-Comedy-Veranstaltungen im Mojo-Club mitgestaltet. Ich war so stolz darauf, Teil eines Programms zu sein, wo die Leute wirklich gerast haben, weil sie lachen mussten und wo alle, die wir da waren, genau so wollten, dass das ist. Und dann sind wir eben in die Garderobe gegangen und haben erstmal unsere Manuskriptbuchführung gemacht, wie vorhin erwähnt, und nicht gleich die Arschbacke irgendwo reingehalten und uns da die Fresse fotokopiert, was damals technisch möglich gewesen wäre, sondern wir haben an unserer Sache gearbeitet und es klappte dann ja auch. Und es gab völlig dadaistische Sachen, die Reinhard Grebe gemacht hat. Und es gab diese versponnenen, verschwiemelten, märchenparodistischen Monologe, die, jetzt komme ich nicht auf den Namen des Verstorbenen, Dietmar Bodinski gemacht hat. Und de Madin, der gemacht hat, was wir von ihm kennen. Und Olli Dittrich hat den Ditsche damals auch schon gemacht, den hat er da entwickelt. Oder doch, zumindest habe ich das so gesehen. Er hat ihn aber noch geskriptet. Das heißt, Ditsche kam noch mit einem richtigen Text raus, hat noch nicht improvisiert, was ich ganz, ganz wunderbar fand. Und ich wusste genau, der ganze Abend ist eine wirklich tolle, tolle Veranstaltung. Die Moderationen von Thomas Hermanns waren übrigens sehr viel schillernder und witziger, als es im Fernsehen dann aussah. Das haben ja mich immer auch mal wieder, wer ist denn dieser komische Moderator? Ich sage, naja, das ist der, der die ganze Sache auf die Beine gestellt hat. Okay, gut. Ich fand die Moderationen von Thomas, die natürlich nicht gegängelt waren durch die Zeitvorgaben, die es dann beim Fernsehen gibt, sondern er konnte natürlich ein bisschen Duft verbreiten, er hat dann auch noch eigene Monologe gemacht und so weiter. Das war ein ganz tolles Produkt. Es war ein wirklich affengeiles Produkt. Das nicht das Geringste zu tun hat mit dem, was man heute unter diesem Comedy-Begriff, der von diesem Produkt ausging natürlich, ist eine andere Sendung, ein anderer Podcast, zu tun hatte. Genau wie das Wolfgang Petri-Musical Tu's doch, oder wie heißt es, nicht das Geringste mit My Fair Lady zu tun hat. Man nennt es aber genauso, man nennt es Musical. Ich wäre der Meinung, man müsste jetzt mal langsam auch mal mit neuen Begriffen um die Ecke kommen. Der Jazz hieß irgendwann Jazz, da gab es ihn aber schon 30 Jahre. Da hat man aber irgendwann gemerkt, das ist jetzt etwas, das hat vorher nicht existiert, das kriegt jetzt mal einen Namen. Mhm. Und natürlich hat man die Musicals erstmal Operette genannt, bis man merkte, nee, es sind keine Operetten mehr, es ist was anderes, wir nennen es Musical.
Ich muss jetzt trotzdem nochmal, um natürlich ein bisschen mit einem positiven Gefühl, auch was ich natürlich auf jeden Fall tun werde nach diesem Gespräch, aber einfach für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen.
Haben die kein positives Gefühl? Ich fühle mich gerade ziemlich
doch,
gut.
Aber die sind ganz traurig. Die denken, es gibt keine gute Comedy mehr vielleicht. Und deswegen, das will ich einfach mal
abschließen. Nein, wenn die Comedy gut finden, werden sie das ja auch weiterhin tun.
Ja, ja.
Außerdem wird jemand nichts für ungut. Das ist jetzt wichtig.
Ja, bitte.
Jemand, der ganz anderer Meinung ist als ich, hat mich doch sowieso schon längst geistig eingewiesen und woanders hingeschaltet. Der Porno ist auch noch da, nicht vergessen. Da rechts ist doch immer so ein Kanal, wo so andere Sachen sind. Ich glaube, dass die uns jetzt zuhören, entweder sich auf eine höhnisch meckernde Art total über mich beömmeln, der spinnt, aber mir geht's gut, ich gucke diesem Spinner zu und mir geht's gut. Oder zwei oder drei wird es geben, die sagen, ach, im Grunde genommen hat er ja recht, ich fühle mich gar nicht so schlecht. Also ich wäre jetzt doch erschüttert, wenn ich den Eindruck hätte, dass wir gerade wem auch immer miese Vibes bereitet haben.
Ich glaube, dass einige ihre Meinung da teilen, sehr viele sogar. Ich glaube, die Mehrheit, glaube ich auch.
Aber meine nicht Freundin sitzt neben mir und die geht gerne in die Comedy und deswegen darf ich jetzt nicht lachen, wenn der Herr Arnold einen Witz macht.
Ja, wenn die das zusammen jetzt hören, ja. Ja. Porno, was ist das, Porno-Podcast oder was meinen Sie damit? Das mit
nein,
Spalte? Ich kriege ständig
Spam-Mail für Penisvergrößerungen. Ich habe das ja nun wirklich nicht nötig. Nee, wir kriegen doch ständig vom Algorithmus irgendwas vorgeschlagen. Ich sollte mir das vielleicht wirklich mal ansehen.
Es gibt ja, also mit was
ich sehe immer sehr billig zurechtgemachte Damen, die dann da in diesen kleinen Fensterchen rechts runterlaufen. Wenn man weit genug runterscrollt, wird das Zeug ja immer also halb sein.
Bei Porno-Podcast gibt es ja ASMR, kennen Sie das? Das gibt es ja mittlerweile.
Nee, ASMR, was heißt das? S steht wahrscheinlich für Sex.
Boah, da müsste ich jetzt wieder, nee, es hat nichts mit Sex zu tun.
Ach so.
Es ist nur von der Porno-Industrie ist es aufgegriffen worden und es steht für autonome sensorische Meridianreaktion. Und das heißt, wenn man so flüstert oder so mit den Fingern. Haben Sie vielleicht schon mal mit irgendwo im Internet gesehen, gehört?
Noch habe ich kein Bild. Bitte weitersprechen.
Ja, und die flüstern dann so und also es sind meistens, es sind nicht immer nur Frauen, es sind auch Männer und so weiter. Die flüstern dann da rein in das Mikrofon und sagen, hallo Herr Arnold, wie geht es Ihnen heute? Und so, entspannen Sie sich jetzt ein bisschen, dass Sie sich ein bisschen jetzt ausruhen und einfach nur mir zuhören.
Was
das
haben
ist
die
ASMR.
Für eine Rolle? Kloppen die dann mit ihren Fingern aufs Mikro?
Ja,
so?
Ja, mit Fingernägeln oder so. Ding. Mhm. Und so. Und eigentlich gibt es Menschen, die reagieren sehr entspannt darauf. Also, sie hören das zum Beispiel zum Einschlafen. Und das Phänomen auf YouTube kann man das finden: ASMR ist durch die Decke gegangen. Ja, absolut. Mhm. Also, wirklich die Leute, die das machen.
Kein Wunder, dass mein Bild mit dem nagellackierenden Mädchen ein bisschen aus der Zeit gefallen scheint.
Ja, du musst auch Geräusche dabei machen. Und die Pornoindustrie hat das natürlich auch aufgegriffen, weil es auch Leute gibt, die turnt das an, wenn jemand total flüstert oder Geräusche macht, eben mit allen möglichen
weil
Sachen.
Weil es Nähe.
Genau, weil es herstellt. Nähe und von der Kindheit wahrscheinlich auch, wenn man was zugeflüstert bekommen hat oder als Kind so dieses Schlaf doch ein oder.
Ja, meine Jugend als Schnapsbrenner. Den Ellie Quipper, das kommt da wieder hoch. Ich merk's gerade. Ja.
Das war eine schöne Zeit. Hauptsache, wir waren jung, alles andere ist doch scheißegal.
Ne?
Der Zweite Weltkrieg war doch gar nicht so schlecht. Damals habe ich noch einen hochgekriegt.
Ja, vielleicht wäre das eine ASMR, vielleicht in Zukunft als Podcast mit Ihnen. Das wäre auch vielleicht interessant. Aber jetzt nochmal zum Positiven auch. Gibt es denn Hoffnung noch für die Comedy in, sagen wir mal, in Deutschland? Oder also. Ich empfinde Sie ja mehr auch als in erster Linie als Künstler. Das heißt, es ist doch auch klar, dass Sie das auch aufregt, weil Sie ja nicht sagen, ja, das ist.
Ja, was mich alles aufregt.
Ja, was Sie.
Ich liege überhaupt nicht im Trend.
Das geht.
Mit meinem Ärger. Natürlich, wenn Sie sagen, da haben sich jetzt vielleicht auch einige das angehört und sind der Meinung, er könnte ja recht haben.
Ja.
Ja, stehe ich auch so. Nur die sagen und tun dann nichts. Nicht, weil sie unanständig wären, sondern weil es sie nicht interessiert.
Was sollen sie denn machen? Nicht mehr dahin
gehen.
Also
ich zum Beispiel langweile mich auf eine Weise, die ich gar nicht bei mir selber für möglich halten würde, langweile mich bei Sportübertragungen. Fußball hat mich bestimmt am meisten genervt, weil es so groß stattgefunden hat, aber auch Boxsport, Rennsport und Tennis hatten ja ihre Phasen. Wie viele Jerry Lewis-Filme ich nicht gesehen habe, weil dann wieder irgendein blödes Spiel war. Aber wenn ich mich jetzt darüber aufregen würde, oder spontan ärgern würde, wenn mir das jemand in einem Podcast erzählt, wie beschissen unser deutscher Fußball ist. Ich glaube, Bayern München geht es gerade nicht so gut. Als Hamburger habe ich natürlich, höre ich ungefragt ständig, wie schlecht es dem HSV geht oder gegangen ist. Es geht mich ja nichts an.
Mhm.
Also ich werde weder jetzt dahin fahren und denen mal erklären, wie sie Fußball zu spielen haben, noch werde ich durch das Anklicken oder Einschalten oder Stadion besuchen, versuchen, das Blatt zu wenden. Das passiert auf einem entfernten Gehöft, wo es rumpelt und scheppert in der Ferne. Deswegen ist die mögliche Zustimmung, die jetzt vielleicht der eine oder die andere hat, mir zuhörend, uns zuhörend, hier gar nicht von Bedeutung. Ganz unromantisch gesagt. Und jetzt kommt noch was. Das ist vielleicht so ähnlich wie Fußball und Tennis und Boxsport in seiner Hochzeit, aber es ist vergleichbar, glaube ich. Also vergleichbar mit der Wirklichkeit. Auch wer gerne in Comedy-Veranstaltungen geht, auch wer gerne in Kabarett-Veranstaltungen geht, tut das in einem Freizeitfenster, das ich, habe ich ja schon erzählt, wortreich wichtig finde und wo ich der Meinung bin, unsere Aufgabe ist wichtig, unsere Arbeit ist wichtig. Aber zu unserer Wichtigkeit gehört, wir müssen uns bescheiden machen, wie heißt das? Wir müssen uns geschmeidig machen. Ich komme gerade nicht auf das Wort. Wir müssen uns klar machen, für die Menschen sind wir es im Zweifelsfalle nicht. Sondern alles andere kommt vorher. Das Auto, die Garage, die Kinder, was auch immer, der Beruf, die Gesundheit. Und da ist unser Entertainment-Job, auch wenn wir jetzt eine Landsshow, eine politische Talkshow machen, das würde ich da auch noch so mit reinnehmen, ist für die Menschen selbst nicht so wichtig, dass ihr Unmut über die nachlassende Qualität wirklich was ändert. Die gehen da nicht demonstrieren oder sagen, wir müssen jetzt alle zu dieser Show gehen, damit die mehr Zuschauer hat als die andere. Ich merke schon an ihrem verschwiemelten Lächeln, dass ich nicht ganz unrecht habe.
Ja,
es ändert sich nichts. Und selbst wenn man jetzt der Meinung ist, also ich habe dem Mondi jetzt zugehört in der letzten 3 Stunde und ich habe schon mal lachen müssen. Nicht wegen dem Mondi. Ich habe mich am Arsch gekratzt, aber trotzdem, ich habe während des Mondis gelacht. Das ändert ja nichts daran, dass ich keinen Fuß auf die Erde bekomme, wenn ich mich jetzt dazustelle, als Gesichtsältester mit großem Abstand. Ich meine, die Comedians bei Netflix sehen ja noch älter aus, aber das sind ja auch Rockstars. Wir alle, die das jetzt hören, können sofort bestätigen, das ist aussichtslos. Das sind Schwachheiten, die sich da einer einbilden müsste. Und dazu geht es mir doch zu gut in dem, was ich tatsächlich tue.
Aber gibt es denn noch guten Humor und gute Künstler und lustige?
Ich liebe und verehre wirklich, ich sage jetzt nicht wie hoch, weil das würde bei einigen schon wieder für ja. Fimosen sorgen, den Berliner Chansonnier Sebastian Krämer zum Beispiel, der jetzt nicht auf die Bühne kommt, damit alle möglichst viel lachen, aber selbstverständlich ist Humor eine wichtige Farbe. Ist auch gar nicht der Rede wert, weil die zum Chanson dazugehört. Es gibt aber bei Sebastian Krämer eben auch diese sehr besinnlichen Töne und der Assoziationsapparat läuft Amok bei dem, was er da alles für Bilder bringt. Jedenfalls lache ich an einem Abend mit ihm über Nummern, die ich auch schon kenne, mehr als in allem anderen, was ich live in den letzten 30 Jahren auf der Bühne gesehen habe, wenn wir jetzt mal kleine Besonderheiten rausnehmen. Ich amüsiere mich dann natürlich bei gewissen wenigen Kollegen, aber wenn ich jetzt mal das Grundrauschen nehme, das Angebot, auf das man stößt, wenn man einfach nur mal spontan ins Kabarett oder in den Comedy-Club geht, und jetzt sind wir wieder bei dem, was ich eben sagte, man will ja, wenn man jetzt mal in so eine Comedy-Veranstaltung geht und jetzt nicht nur auf die Fernsehnasen wartet, will man ja nicht erst noch stundenlang recherchieren und sich sonst was überlegen müssen. Man würde ja einfach gerne in diesen bewirtschafteten, professionellen Betrieb spontan reingucken und nicht mit dem Gefühl rauskommen, ich muss jetzt den ganzen Abend Lachgeräusche imitieren, wenn da von Freundinnen im Bad geredet wird und von Kassiererinnen und von Parkplätzen. Aber genau so läuft es. Und dann sagen die Comedians immer noch, ich habe eine kleine Tochter. Das muss dann auch immer noch raus, damit dann, ja genau, das ist ja gut, wenn es ein liebender Vater ist. Also wenn eine Frau so doof war, denn zu heiraten und der sogar ein Kind hat, dann kann das ja so ein schlechter Komiker gar nicht sein. Das ja. ist doch entsetzlich.
Komm, sind wir wieder bei Hildegard Knef.
Also entsetzlich, würde sie
den Sebastian Krämer, ich habe gerade überlegt, aber ja, natürlich, den kenne ich natürlich auch. Der war auch in der Filmelei, einmal aber nur zu Gast. Das war ein Ensemble, da haben wir über Hitchcock gesprochen. Zusammen noch, ich glaube, das war über den Thomas Nicolai, genau. Der Thomas Nicolai hat den Sebastian Krämer mitgebracht.
Ich habe noch nie mit Sebastian Krämer über Hitchcock gesprochen.
Ja, er ist ein großer Hitchcock-Fan, also sehr. Also so auch, dass er alles wusste.
Ja.
Ich glaube, er hat Rebecca als Film mitgebracht. Also jeder durfte einen Film von Hitchcock mitbringen. Und die anderen mussten
im Sinne von, er wurde nicht komplett gezeigt wahrscheinlich.
Aber nein.
Aber wie hat man ihn präsentiert, für die ihn nicht kennen, diesen mitgebrachten Film? Entschuldige die Zwischenfrage.
Also das ist in der Filmelei machen wir das immer so, gerade bei so Gruppentalks ist es so, dass wir schon im Vorfeld dann einfach jeder sagt, also wir tauschen uns aus per E-Mail und jeder sagt dann, ich nehme den Film als Pate. Ja, und aber verstehe. Alle müssen alle Filme gucken, ja? Also alle, die teilnehmen, gucken alle Filme.
Wie im literarischen Quartett, wo sie die Bücher auch alle lesen mussten. Ja, nur genau. So geht's. Alles andere so ist geht's. Laber-Podcast.
Und,
ja,
genau. Und dann reden wir über jeden einzelnen Film für, weiß ich nicht, 20 Minuten oder je nachdem, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt. Daraus entsteht dann eine Sendung. Und die haben wir gemacht, unter anderem eben da mit dem Sebastian Krämer und da. Das hatte auch, das war jetzt nicht lustig. Also es hatte nichts mit Humor oder so zu tun. Es war wirklich, ist eine Film.
Nein, aber man ist offensichtlich, also so ging es mir immer beim Quartett.
Ja.
Es ist eine Sternstunde des deutschen Fernsehens. Ich weiß, es ist noch vieles andere und es ist auch Feuilleton und Kritik. Immer beiseite. Ich habe mir die Quartettsendung mit Reich Ranicki in der alten Besetzung, bevor sie Frau Löffler rausgeekelt haben, danach kann man das in der Pfeife rauchen. Diese Sendung habe ich mir auf DVD aufgezeichnet, als sie noch das letzte Mal irgendwie wiederholt wurden, und habe mir dann auch von den Videos, die ich noch hatte, Kopien gemacht. Und die habe ich mir immer wieder angesehen. Und natürlich lache ich da auch sehr herzlich, aber ich lache eben nicht über unfreiwillige Dinge, sondern weil da einfach witzige Sachen kommen, und die kommen dann ja auch immer sehr trocken. Also wenn die was sehr Witziges sagen, gucken sie ja nicht gleich, ob das Publikum auch lacht, sondern sie bleiben eiskalt bei ihrer. Insofern glaube ich hätte, wenn Sebastian Krämer in so einer Gesprächssituation ist, hätte ich mich wahrscheinlich mindestens über ihn sehr amüsiert, aber vermutlich war das einfach ein witziger Abend, den ich da leider verpasst habe. Und so nehme ich nicht
eingeladen werde.
Ja, das stimmt, aber das können wir ja wiederholen.
Ich hätte mich bestimmt amüsiert.
Also man kann, ich verlinke das hier unter unserer Sendung. Ich kann es auch gerne schicken. Ja,
wir kugeln hier rum, dass es nur so schmatzt.
Genau, ja, absolut. Und Sie können sich das ja anschauen. Das ist.
Ja, aber ich war nicht dabei. Ja klar, das werde ich
auch. Ich lade Sie gerne ein zum nächsten Mal. Sie sind in der Filmelei herzlich willkommen. Sie werden bestimmt eine Riesenbereicherung. Und ich weiß, Sie sind ja, Sie mögen ja auch gerne Filme und Comics und alles und so. Sie
sind ja eigentlich prädestiniert. Das sind beides weite Felder.
Ja.
Im Sinne dessen, was wir vorhin über Comedy, Operette und Musical gesagt haben.
Ja, absolut. Das machen wir. Also mal sehen, wenn Sie Lust haben. Will Sie nicht?
Nee, ich mache so ungern weiter Reisen, aber ich muss es mir überlegen.
Ja, überlegen Sie sich mal, bestimmt. Also, das machen wir. So, Herr Arnold, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Ich finde, es war ein Gespräch über Humor im letzten Endes auch.
Ja.
Also, das hatte ich gar nicht erwartet.
Was hätten Sie denn eigentlich machen wollen?
Da würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Also ich recherchiere gerne über meine Gäste. Ich schaue mir Sachen an über meine Gäste. Ich versuche ein bisschen herauszufinden, wie sie ticken. Aber es kann natürlich auch ganz anders kommen. Von daher arbeite ich immer etwas intuitiv und schaue, weil manchmal, so wie jetzt bei Ihnen auch, ich muss gar nicht so viel Knöpfe drücken. Es passiert einfach. Ja.
So. Ja, wir haben, wie Sie schon richtig sagen, wir haben ja im Wesentlichen einen heute nur gedrückt.
Ja.
Und jetzt zittern natürlich alle, die vielleicht mit der absurden Idee gespielt haben, mich mal einzuladen, wenn ein Knopf so lange dauert.
Quatsch. Nein, ich weiß nicht.
Kaufen wir uns erstmal kleinere Knöpfe?
Nein, ich fand es ganz toll und ich fand es sehr unterhaltsam. Und es ist auch wirklich ein Thema oder eine Thematik, über die habe ich schon viel nachgedacht, aber wenig gesprochen. Ich habe ja auch gesagt, es ist ja auch ein bisschen so eine Art Tabuthema. Man spricht nicht drüber und wir haben das auch in der Filmelei absolut, weil da halt eben die Comedians manchmal da sind, dass es dann den einen oder anderen gibt. Gerade wenn er kein Comedian ist, habe ja auch ein paar Schauspieler manchmal mit dabei und so, die dann sagen, ich gucke eigentlich nicht so viel deutsche Comedy oder ich finde deutsche Comedy gar nicht so lustig. Und dann ist es natürlich immer schwierig, da muss man immer gucken, dass man.
Ja, die sagen das aber dann kleinlaut oder off-camera, was ich ihnen nicht übel nehmen kann, weil ich weiß ja, wie gern sich über sowas aufgeregt wird.
Ja.
Aber
beleuchten vielleicht nicht die Hintergründe auch. Das ist natürlich so, aber wir versuchen das in der Filmelei natürlich, weil es nur um Film geht, ein bisschen wie 3 nach 9 dann ein bisschen auszublenden. Also dann schnell nicht mehr darüber zu reden, weil halt die Comedians ja auch dann dabei sind.
Ja, ja, na gut. Das ist ja wieder ein anderer Grund. Das hat ja mit 3 nach 9 nichts.
Nein, aber über die unangenehmen Dinge wollen wir nicht reden, ja. So.
Das klingt also eher nach NDR Talkshow.
Ja, NDR Talkshow, genau. Entschuldigung. Ich finde bei 3 nach 9 auch, oder? Passiert
normalerweise auch, oder? Sitzen nicht? Doch immer so Feuerwehrmänner in solchen Veranstaltungssälen an der Seite. Da sitzt dann bei euch wahrscheinlich Hubertus Meyer-Burkhardt, der sehr böse wird, wenn man irgendwas mit Tiefgang sagt. Da kann er richtig gefährlich werden.
Ja, aber trotz
allem. Wenn da irgendwas gesagt wird, was tiefer ist als ein Bierdeckel, wird er richtig unangenehm. Ja, also das sage ich als Zuschauer vor dem Bildschirm. Das teilt sich sehr schön mit, wenn man ein bisschen
so gut kennt feinfühlig ihn gar nicht. Ist.
So gut nee, ich auch nicht. Ich, wie gesagt, ich kenne das vom Bildschirm.
Okay.
Also wenn ich mal in die Sendung reingucke und dann wird irgendwas gesagt, was er jetzt nicht gerade hören will, merkt man so richtig, wie dieses sehr ausdrucksstarke Gesicht durch Erschütterungen und Meänderungen geht.
Das sind, glaube ich, so Mikrogestiken oder so sind das, glaube ich, gell? Sagt man
nicht. Na, die Augenbrauen rutschen ein bisschen zusammen. Also die klassischen Sachen.
Ja.
Und wahrscheinlich stehen dann im Hintergrund mehrere von Madonna, mehrere Ex-Madonna-Tänzer, die dann da jetzt als.
Also es gibt natürlich viele Facetten von Monty Arnold, das wollen wir natürlich an der Stelle nochmal sagen und auch an alle anderen Gastgeber, es ist immer wert, ihn einzuladen. Also er gibt noch so viele Knöpfe, die gedrückt werden können. Ja.
Ärgert ihr euch damit rum, liebe Podcasterinnen und Podcaster?
Genau. Im weiten Radioland. Nein, es ist ja gar nicht das Radioland.
Naja, und vielleicht ist es ja auch jetzt, also ich fände es ja jetzt mal abschließend gesagt ganz toll, wenn Sie vielleicht noch einen Podcast machen. Ich würde zuhören. Also es gibt ja aktuell, wenn man Sie aktuell oder was aktuell von Ihnen mitbekommen möchte, dann gibt es ja diesen Blog, auf den ich schon am Anfang.
The St. George Herald heißt er.
Genau.
Und ist unter blogmontyarnold.com zu finden.
Genau.
Und wird täglich, manchmal mit ein paar Tagen Verspätung, aber täglich seit September 2014 bespielt. Jeden Tag.
Und da gibt es auch Comics von Ihnen, Zeichnungen, die Sie machen. Gell? Also es gibt alles Mögliche letzten Endes. Ist das so ein bisschen so auch so ein Austoben, so ein Feld, wo Sie sagen?
Ja, es ist ein Austoben, kann man so nennen. Ich habe das Wort jetzt nicht so genau mir überlegt, aber spontan stimme ich zu. Es ist auch eine Fingerübung. Also ich bin leider kein gedungener Feuilleton-Autor. Irgendwelche, es gibt ja Kollegen von mir, also die nicht wie ich sich zurückgezogen haben, muss ich fairerweise sagen. Aber es gibt ja durchaus Kollegen, die dürfen dann ab und zu mal einen Artikel schreiben oder ein Feuilleton schreiben, eine Kritik schreiben, wie auch immer. Würde ich gerne machen. Ich lese sowas sehr gerne, wenn es gut geschrieben ist. Ich lese sehr gerne Sekundärliteratur zu kulturellen Themen, fast noch lieber als meine alten Comics. Aber solange mich niemand bittet, das zu tun, ich möchte trotzdem aber in der Übung bleiben. Und deswegen fabriziere ich das dann auch als kleines Krafträumchen, als kleines Trainingsstudio. Man kann mir hier auch gerne beim Üben und auf die Nase fallen zuschauen, wenn man den Blog denn mal anklicken möchte.
Ja, ich finde das auf jeden Fall interessant. Und das ist ja auch irgendwie alles, also deswegen, ich sagte auch am Anfang so ein bisschen dieses, was Sie sagten, was andere auch manchmal sagen, vielleicht ist es ein bisschen altmodisch, aber ist es eigentlich gar nicht. Ich glaube sogar, dass es manchmal ein bisschen vielleicht sowas, auch so wie die Schallplatte, also auch so, das kommt dann alles wieder irgendwann.
Dass ich würde es davon losmachen. Ja. Ich gehe jetzt mal von mir aus, ich weiß, das ist ein bisschen gefährlich, wenn man so schräg drauf ist, aber wenn ich jetzt Lust habe, was zu lesen, von der und der Art, dann hilft mir doch ein moderneres Medium oder lauteres oder teureres oder mehr visualeres überhaupt nicht. Also ich hätte jetzt Lust, es kann ja sein, dass es das noch gibt da draußen, ich gehe aber mal davon aus, ich würde jetzt gerne zu einem Thema eine knappe, nicht, ich habe diesen Podcast gehört, den der Peckham da mit dem Arm, also das dauert ja Stunden. Ich würde jetzt einfach gerne mal in 3 Sätzen eine kurze zu dem Thema und dann ist der Blog nicht alt oder neu oder altmodisch oder neumodisch, sondern hier das richtige Medium.
Ja.
Und das gilt das für alle möglichen. Setzen Sie hier bitte Ihr Lieblingsmedium ein. Das kann man über alle möglichen Medien sagen. Mhm. Und insofern, so andererseits weiß ich, dass der Blog, das haben wir ja am Anfang unserer Unterhaltung gehabt, wenn der als medial altmodisch bezeichnet wird, weiß ich natürlich sofort, warum das gesagt wird. Und es stimmt ja dann auch. Aber es ist eben eigentlich kein Kriterium, weil es sich von Trends und Hipness und solchen Dingen eigentlich abkoppelt. Mhm. Aber das entscheidet ja immer jeder, der darüber redet. Und wenn die meisten das da wieder dran koppeln, dann kann ich mich hier aufführen, wie ich will, dann wird das trotzdem so gesehen. Und das ist mir auch bewusst. Also so weit habe ich mich nicht in meinem Mäusekino verkrochen.
Na gut, also Herr Arnold, das ist, wir verlinken das alles, da kann man Ihnen tagtäglich folgen und ich finde es, ich habe auch drüber geschaut, ich finde es auch super. Also
bitte folgen Sie mir nicht nur tagtäglich, lesen Sie auch den alten Scheiß.
Schon. Ja, lesen Sie bitte auch den alten Scheiß. ja, ganz offiziell, bleiben Sie noch dran, Herr Arnold, ganz offiziell, vielen lieben Dank für Ihren Besuch und das wunderbare Gespräch und dann bis hoffentlich bald in der Filmelei. Da sind die Sendungen ja tatsächlich manchmal auch 3 Stunden lang, deswegen, da kann man sich austoben, wie man möchte. Ja,
das kommt jetzt in falsche Hälse, wenn ich das jetzt sage. Das sage ich gleich, wenn wir ausgeschaltet haben.
Also bin gespannt. Okay.
Gut, nein, es hat mit mir zu tun. Ich lästere nicht über Dritte. Bitte nicht. Das tue ich jetzt wirklich.
Okay, also ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, ja, und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
Vielen Dank. Tschüss, tschüss.